Es ist Dwitzwoch. Aus gegebenem Anlass möchte ich heute etwas sentimental beginnen und diese 214. Folge Dwitzwoch wie folgt beginnen. You touched my heart, you touched my soul, changed my life and all my goals. I know you well, I know your smell, I've been addicted to you. Goodbye my lover, goodbye my friend, you have been the one, you have been the one for me. Könnte es einen passenderen Ghostwriter für die Soccerway-Trauerrede geben als James Blunt? Naja, also Soccerway ist endgültig nicht mehr nutzbar für Groundhopper. Wir müssen in dieser Woche nun endgültig Abschied nehmen von der einstigen Nummer 1 unter den Groundhopping-Lesezeichen im Mozilla Firefox. Wir tun dies wie üblich mit einer angemessenen humoristischen Note, wenngleich das Loch, was Soccerway hinterlässt, riesig ist und es auch wirklich ein bisschen wehtut. In meiner Funktion als Trauerbegleiter empfehle ich euch die sofortige Löschung dieses Lesezeichens. Euch werden mit Sicherheit etliche unnütze Gewohnheitsbesuche erspart, die mit der massiven Enttäuschung enden werden, dass ihr am heutigen 1. Oktober nicht mehr abrufen könnt, was am übernächsten Wochenende so ansteht. Wir belassen es an dieser Stelle auch erstmal dabei, auf das zu schauen, was in der nächsten Stunde so ansteht. Und das ist neben der Beerdigung von Soccerway auch noch weitere Beerdigungen. Wir trauern um Artikel 45 der UEFA-Regularien und um die Karriere von Per Engström. Nun aber rein in die Messe. Ich hoffe, er hat seine Fürbitte auswendig gelernt. Namens Schlü.
Tim, ich begrüße dich. Ja, schön. Schön, dass James Blunt hier mal bei uns Platz findet.
Ich war richtig sentimental. Ich habe mir wirklich lange überlegt, welchen Trauersong ich hier irgendwie zitieren darf, um dem Ganzen eine würdige Plattform zu bieten. Und am Ende bin ich bei Goodbye My Lover gelandet.
Ja, der hat ja so, wie lange ist das her? 20 Jahre oder so bestimmt, ne?
Wer?
James Blunt? Ja, die Musik, die er gemacht hat. So diese melancholischen Lieder.
Keine Ahnung, Mann. Ich will auf Soccerway hinaus. Ja, wie lange hat dich Soccerway begleitet? Das ist das wichtige Thema.
Ich will
Thema.
Einmal kurz erzählen. Wusstest du, dass James Blunt so ein General im Kosovo-Krieg war?
Was?
Ja, siehst du. Jetzt komme ich nämlich über
mein James nicht Blunt durch. War Kosovo-General.
Ja, der war ein General im Kosovo-Krieg.
James Bond, meinst du?
Nein, James Bond, 007 gefangen in Pristina. Nee, James Blunt. James Blunt war im Kosovo-Krieg. Der war da
ist
so ein,
das so?
Er war da so ein führender General oder so.
Was redest du denn da?
Das stimmt wirklich.
Soll ich gucken?
James Blunt, ja, James Blunt war aktiv im Kosovo-Krieg. Der hat den Kosovo gerettet oder was auch immer.
James Blunt hat den Kosovo gerettet.
Er war da in so
also wenn das nicht stimmt, haben wir auf jeden Fall schon mal einen Titel. Das muss dir klar sein.
Ja.
James Blunt hat den Kosovo gerettet.
Ich habe jetzt schon keinen Bock auf die Serben, die sich dann melden werden. Aber
okay, es gibt schon mal einen Untertitel hier. James Blunt, Einsatz im Kosovo.
Also irgendwas, bist du so ein bisschen auf meiner Seite mittlerweile?
Warte.
Auch, dass du mir da nicht vertraust, das ist...
Du erzählst mir, James Blunt, der Mann von You Are Beautiful und Goodbye My Lover war im Kosovo-Krieg. Also sorry.
Er war eine Führungsfigur dort.
In der Nacht auf den 12. Juni 99 führten russische Fallschirmjäger unerwartet einen Vorstoß nach Pristina durch und kamen den KFOR?
KFOR.
KFOR?
Ich glaube schon,
KFOR, das klingt ja wie Dwitz. Das ist KFOR. Den KFOR-Truppen zuvor. Der US-General Clark, der Supreme Alien Commander Europe, wollte gegen die russischen Truppen vorgehen. Der britische KFOR, nee, wie heißt es? KFOR?
KFOR.
KFOR wahrscheinlich, oder?
Ich sag's als KFOR.
Okay, KFOR, Kommandeur, Generalleutnant Sir Mike Jackson und nach eigener Aussage James Blunt verweigerten die Ausführung des Befehls. Sie verhinderten damit eine direkte Konfrontation der NATO und Russlands. Ja, okay, ich gebe dir, also ob der jetzt hier ein General, ich glaube, der war nicht.
Nein, ich habe das in der Doku gesehen. Ich habe irgendwann kam so eine Doku, ich weiß nicht,
also ich glaube, er war Captain, was immer das heißt.
Ja,
Offizier, Hauptmann, Captain.
Das ist schon was. Also, ich habe keine Ahnung davon, aber das bist du ja nicht mal eben so. Das ist ja
ein
ranghohes Tier.
Er hat einen Befehl verweigert und deshalb gab es keine Konfrontation zwischen der NATO und Russland.
Ja, was meinst du, was da passiert?
Was zu sagen
Dritter haben. Weltkrieg ja. verhindert.
Ja, also wer weiß, ob es ohne James Blunt den Kosovo gäbe. Vielleicht hätten wir dann keinen KF Trepča oder Mitrovice.
Ja, vielleicht hätten wir den Länderpunkt auch gar nicht.
Pristina, meine ich ja.
Ohne James Blunt wäre das hier alles überhaupt nicht möglich, was hier passiert. Dann hätten wir hier gar nicht diese Länderspiele vom Kosovo auch, die da immer
Konflikte würden einige witzige werden. Spiele fehlen, ne?
Ja.
Das wäre echt
hätte
so.
Die UEFA auch weniger Stress beim Auslosen und so. Nee, da müssen wir James Blunt auf jeden Fall dankbar sein. Ich habe da irgendwann mal eine...
Stimmt, sollen wir den Blunt mal in die Ukraine schicken.
Ja, das ist echt so, ne? Ich habe da irgendwann mal eine Doku zugeguckt, die kam so nach...
War die Doku über den Kosovo oder über James Blunt?
Nee, das war eine James Blunt
Doku. Du hast eine James Blunt Doku.
Nein, das war eher so zufällig.
Ich sag gar nichts mehr. Erzähl von deiner James Blunt Doku.
Nein, das war so beim Zappen oder irgendwie so. Ich habe das gesehen.
Auf welchem Kanal ist die gelaufen?
Ja, danach lief wahrscheinlich die großen Eis-LKWs in Kanada oder so, weißt du?
Ja, wobei, das wird ja besorgt.
Das ist der größte Kran Kanadas.
Ja, damit versuchst du dich aber gerade rauszureden, weil das wird ja bedeuten, dass die James Blunt-Doku auf D-Max gelaufen ist und das halte ich für ausgeschlossen.
Weil D-Max habe ich noch nie geguckt.
Aber da laufen doch solche Sachen, ja, oder?
Hast du aktiv D-Max geguckt in deinem
Leben? Also ich glaube, die Ludolfs liefen immer auf D-Max.
Ja,
da,
deswegen,
habe ich die Ludolfs geguckt.
Ich kann da nie was zu sagen. Also ich kann auch nie, ich verstehe doch auch die Witze dann über die Ludolfs nie, ich kenne die gar nicht.
Du hast Ludolfs nie geguckt?
Nein, sowas habe ich nicht geguckt.
Oh.
Das kennt Ludolfs kenne ich nicht. Also ich kenne die vom Namen und ich weiß irgendwie, dass sie einen Schrottplatz
hatten. Ist aber schon eine Wissenslücke, würde ich sagen.
Die hatten einen Schrottplatz, ne?
Die hatten einen Schrottplatz, ja.
Ja, das kenne ich.
Ludolf.
Kenne ich nicht. Ich kenne auch nicht diese Wollnis oder so, ich habe auch noch nie geguckt.
Wollnis weiß ich jetzt
da auch nicht. Da machen auch immer alle so Witze drüber, hier mit Robert oder so, check ich nicht.
Robert ist doch nicht die Wollnis, sind die Geistens, Mann.
Achso, das kenne ich auch nicht. Ist das was anderes?
Mann, Alter, ich bin wirklich nicht da drin in diesem Thema.
Sorry, dass du die Promiflash etwas.
Aber du kennst doch Robert.
Ja, ich kenne das vom Ausspruch, aber ich weiß nicht, was dahinter steckt.
Ja, die Geistens, die Alte.
Ja, was machen die denn? Ich kenne nur Olli Geist. Hallöchen, da sind wir wieder.
Du bist echt 20 Jahre hinterher, ey. Wann war denn Olli Geistens zum letzten Mal im Fernsehen? Man
weiß ich doch nicht, bei der großen Chartshow.
Ja.
Aber ich musste.
Weißt du was? Jetzt weiß ich auch, was du geguckt hast, bevor dann James Blunt gekommen. Die große Chartshow mit Olli Geistens. Und danach lief dann James Blunt. Das hast du bisher hängen geblieben. Deine scheiß Chartshow, ey. Mit Olli Geistens.
War die von Olli Geistens, die Chartshow?
Ja, ich glaube schon.
Ja, okay.
Die hängen auf einer Yacht
rum. Vom Gesicht her und so kenne ich das, aber ich wüsste jetzt nicht ansatzweise, was deren Inhalte sind.
Ja,
aber
doch.
Das ist doch gut, dass ich das nicht weiß, oder?
Ey, ich finde, das ist sogar so ganz unterhaltsam. Das kann man sich.
jetzt machst du dich hier zum Ei. Guck mal, jetzt hole ich mich da raus.
Ich habe das noch nie geguckt.
Du
sagst,
dass du die Geistens-Fan bist.
Ich bin kein Geistens-Fan. Ich hab noch nie irgendwie eine Folge Geistens oder so geguckt. Aber wenn sowas in meinem Social-Media-Feed mir da bei TikTok reinfliegt oder so, finde ich das witzig.
Ja, ich kriege also das.
Er ist halt so ein Sexist und macht seine Alte immer fertig, aber eigentlich hat sie die Hosen an. Das ist so
der Gag.
Das ist die Humorebene da, ja, würde ich sagen. Ja, genau.
Nee, dann lass mal schnell weitermachen, damit du gleich noch die nächste Folge Geistens gucken kannst. Wir wollen ja noch über Koffer
sprechen. Ich weiß gar nicht, wie du es geschafft hast, das jetzt irgendwie für dich zu verkaufen, wo du dir hier eine James Blunt-Doku und die Chartshow guckst und mir jetzt zu erzählen, dass ich die Geistens gucke, was überhaupt nie passiert ist.
Du kennst dich ja hier bestens aus. Du kennst ja sogar die Töchter.
Ich kenne die Töchter nicht. Ich weiß, dass es jetzt zwei gibt, aber also das lasse ich nicht auf mir sitzen. Du bist hier der komische Sachen guckt. Das halten wir mal fest.
Und der keinen Koffer hat.
Ja, das auch.
Ich habe keinen Koffer.
Du bist nicht nur der keinen Koffer hat, sondern der auch scheinbar hier nicht gut abschätzen konnte, wie viele einen Koffer haben. Ich habe hingegen fast eine Punktlandung gesetzt.
Ich bin in der Minderheit. Ein Drittel haben keinen Koffer. Ich hätte echt gedacht, das ist.
Und das ist noch beschönigt, denn es ist weniger als ein Drittel. Es sind nämlich tatsächlich, glaube ich, nur 31% oder 30, irgendwas. Ich habe gesagt, 70 haben einen Koffer und es sind 69, irgendwas. Also, ich würde sagen, der Kofferding geht mal diese Woche ganz klar an mich.
Da bin ich aber gar nicht dabei, ey. Das sehe ich noch überhaupt nicht.
Aber hast du nicht mal so einen Trolley?
Nein, ich habe gar nichts Kofferähnliches. Ich habe nichts mit Hartschale.
Na ja, gut, das muss ja keine Hartschale sein.
Ich habe nichts Kofferähnliches.
Das ist echt krass, ey.
Also was macht denn ein Koffer aus? Was hat denn ein Koffer immer? Rollen?
Nee, würde ich noch nicht mal sagen.
Ich glaube, so
alte Koffer früher hatten nämlich keine Rollen. Das ist so richtig dumm eigentlich.
Diese alten Koffer,
so alte Lederkoffer, ja, genau, solche Teile, die du die ganze Zeit tragen musstest.
So ein alter Koffer, den stelle ich mir vor wie bei Siebenstein, diesen sprechenden
yeah,
Koffer.
Ja, genau. Siebenstein, das kennt ja gar kein Schwein, ey.
Meinst du nicht?
Dieser Koffer, der war so ein bisschen der Vorgänger vom sprechenden Hut.
Nee, für mich war das, ich fand, er hat ein bisschen Ähnlichkeit auch mit Bert das Brot gehabt.
Hast du Bert gesagt?
Ich hab Bert das Brot gesagt.
Bert das Brot?
Das ist scheißegal, oder nicht?
Bert, Alter. Was für Bert?
Aber hast du aktiv Bert das Brot geguckt?
Ich weiß nur, dass damals, wo lief der? Auf Kinderkanal?
Ich hab nie Bert das Brot geguckt. Kann sein.
Ich weiß es auch nicht direkt, aber ich weiß, dass irgendwann eine Zeit lang der Sendebetrieb vorbei war auf irgendeinem Kanal. Ich glaube, dass es Kinderkanal oder Super oder sowas war. Ja, ja. Und nachts ist dann die ganze Zeit da Bernd das Brot über den Bildschirm gerannt. Naja, hat irgendwelche Faxen gemacht oder hat geschlafen oder so. Ich glaube, so war das.
Das ist eine komische Kindheitserinnerung.
Vor allem richtig spooky einfach, oder? Wenn nachts als Kind Fernseher machst, dann pennt da Bernd das Brot im Fernseher. Also ich weiß nicht, ob das Bild vermitteln soll, dass der die ganze Zeit da ist und der halt einfach nachts schläft, damit die Kinder wieder ausmachen.
Ja, kann sein.
Ja, keine
Bernd
Ahnung.
Das Brot, ey. Ja, und wie kamen wir auf den? Auf den Koffer.
Weil du Bert. Achso, Koffer. Hä?
Ja, ja.
Achso, weil der Koffer bei Siebenstein,
Ähnlichkeit hatte zu Bert.
Schon einige Umwege hier heute genommen, ey.
Absolut. Aber es gab auch viele Rückmeldungen zum Thema Kofferauktion. Denn das ist scheinbar Scam, wie die Jugendlichen heutzutage sagen, ne?
Ja.
Weil irgendwie, einer hat geschrieben,
man sagen. Du kannst mal bei Wörterbuch-Dings da anrufen und sagen, dass du das Jugendwort des Jahres schon hast. Scam.
Nein. Scam ist Jugendwort des Jahres, ey.
Ich kannte das ja schon, YOLO.
Ja.
Auf jeden Fall haben viele reingeschrieben, dass die Kofferauktion
Scam
nicht in Ordnung
wäre. Das ist Betrug, das ist Skandal. Ja,
Nepper, Schlepper, Bauernfänger. Und zwar muss man, oder werden die irgendwie aus hygienischen Gründen geöffnet, hat irgendwer geschrieben.
Hygienischen?
Ich weiß nicht, was Hygiene, das... Es gibt ja so Leute, die nehmen dann irgendwie ein halbes Reh mit aus dem Urlaub oder so, weißt du?
Das ist aber nicht hygienisch. Das ist, glaube ich, das Veterinäramt oder sowas muss dann da...
Also ja gut, die wissen ja nicht, dass es da drin ist. Nur wenn ich hier einen halben Hirsch in meinem Koffer habe, das Veterinäramt...
Ja, aber hygienische Gründe wäre eher, dass irgendwas dreckig ist.
Aber ich glaube, man muss wahrscheinlich dann jeden Koffer aus Hygiene... Aber ja klar, wenn ein Tier dann ein halbes Jahr drin ist, ist doch aus hygienischen Gründen, muss das doch entfernen.
Nee, ja, das auch. Also wahrscheinlich beides. Also zum einen, wobei ich glaube, dieser Reh-Test, also ob da ein Reh drin ist oder, ja. Ich glaube, Reh ist ein schlechtes Beispiel.
Was
ich glaube,
ist nochmal der Elch-Test? Was ist das nochmal? Weißt du das noch?
Ja, weiß
Was
ich. Ist das? Elch-Test ist, wenn du mit dem Auto so Schlangenlinien fährst, ob die Karre umkippt.
Okay.
Also ob du quasi so die Kurvenbelastung
meinst. Aber warum wurde das nach einem Elch benannt? Falls man einem ausweichen
ja.
muss.
Ja, ich glaube ja, tatsächlich okay. wegen Ausweichen.
Aber ist ein geiles Wort, ne?
Elch-Test ist top, ja.
Elch-Test ist richtig geil.
Also ist ja auch regelmäßig, wenn du so ein Neuner mietest und dann der Fahrer nur so seine VW Polo Fahrerfahrung hat ja. und dann mit dem Neuner da in die Kurven geht.
Ich weiß, was du
und
meinst.
Du sitzt da in der letzten Reihe hinten rechts und du denkst so, oh krass, unter mir ist der Bach schon, weißt du, so, also das ist der Elchtest manchmal echt schon in Real Life.
Aber muss jedes Auto einen Elchtest machen?
Das weiß ich nicht, keine Ahnung.
Meinst du, das ist auch ein richtiges Wording da, dass es immer noch Elchtest heißt?
Ich glaube, den Elchtest grundsätzlich gibt's, ich glaube nicht, dass jedes Auto den machen muss.
Ja.
Weil ich ehrlich gesagt glaube,
Expertise hier.
Nee, ich glaube, absolut keine, aber ich bin mir sehr sicher, dass so ein Neuner, wenn er beladen ist und du das willst, dann kriegst du diesen Umkippen.
Ja, glaube ich auch.
Die Schlange oder harte Kurve.
Hör mal also testen,
nächstes Mal. Wer soll den bezahlen? Also wenn es klappt, ist er im Arsch, dann ist dir schon klar.
Austestzwecken hier.
Oh, das ist wirklich ein toller Plan. Ich habe fast den Elchtest mit dem Schreibtisch gemacht gerade. Du hast irgendwie das Thema abgelenkt. Irgendwo wollten wir gerade hier drauf hinaus.
Reh-Test im Koffer.
Genau. Ja. Es geht, glaube ich, nicht um Rehe, weil ich habe gesagt, Reh-Test ist eigentlich ein schlechtes Beispiel. Ich glaube, da geht es eher wegen Veterinär und sowas. Was genau ist Veterinär?
Tier.
Weil ich glaube, da geht es um Krokodile und Kängurus und Schlangen und Spinnen
Leute
und sowas.
Sofort mitnehmen einfach, ne?
Ich glaube, da geht es wirklich um Einfuhr von solchen Sachen. Also zum einen, ja, kann es ja auch Maden und sowas sein. Also irgendwie solche ekeligen Sachen.
Ich will gar nicht wissen, was Leute... Aber so ein Beruf, dieses... Wer macht das? Der Zoll guckt da überall rein.
Ja,
ne?
Genau.
Das ist schon als Beruf schon interessant, oder? Am Flughafen da zu arbeiten?
Ja,
viel
schon
interessant, ey.
Überleg mal, das ist ja quasi den ganzen Tag Kabel-1-Doku.
Ja, den ganzen Tag hast du da Peter Giesel stehen.
Ohne dass er irgendwie Scheiß erzählt. Du musst den ganzen Tag den Leute raussuchen. Den Koffer will ich mal sehen. Das ist so, wo ich mir denke, ja, ich glaube, also ich kann mir schon vorstellen, dass da einige arbeiten, die da schon als Kind hin wollten, weißt du?
Jo, ja, ist was dass dran. Sagen, ist
ey, was als dran. Kind, ich will auch zum Zoll, ich will auch die ganzen Koffer angucken.
Ich kann mir vorstellen, so Flughafen löst auch so eine gewisse Faszination aus. Jetzt in mir nicht,
ja.
Aber Flughafen aber ich kann glaube, schon faszinierend sein.
Du musst aber auch ein Stück weit, schmerzfrei sein, auch ignorant, weil ich glaube, da kommen auch Leute, wo du denkst, boah, ich will nicht wissen, was der im Koffer hat. Und dann musst du es aber wissen. Aber
bei mir wollen es die Leute zum Beispiel nie wissen. Ich bin
du hast noch nie einen Koffer aufmachen müssen.
Ein einziges Mal musste ich einmal meinen Rucksack aufmachen und da habe ich schon gesagt, ich habe hier nichts.
Das hast du vorher gesagt?
Ja, ich habe gesagt,
haben die trotzdem gesagt,
und die haben trotzdem auf? Gesagt, machen wir jetzt ist einmal
unfassbar.
Kurz auf. Dann haben die einmal reingeguckt und haben gesagt, ja, stimmt. Also ich bin nicht deren Beuteschema.
Ja,
ich weiß nicht, wie man aussehen muss, was das für ein Profiling ist. Finde ich aber ganz spannend.
Nach was ich
ich sehe ja grundsätzlich aus, wenn ich daher gehe. Ich sehe erstmal aus wie ein Assi, weißt du? Wenn ich irgendwo rausgehe aus dem Flughafen.
Wo, wurdest du nicht mal mit einer Gurke rausgezogen?
Ja, klar. Das war auf dem Hinflug.
Ja, aber das zählt doch auch.
Ey, habe ich schon mal erzählt, die Geschichte, als wir in Turin gespielt haben und als wir für einen Tag nach Athen geflogen sind zum Derby, ne?
Ja.
Da hatte wir waren in Athen dann noch saufen und so und wir hatten kein Gepäck dabei. Und wir sind dann zurückgeflogen nach Bergamo und ich hatte dann nur dabei eine Zahnbürste und so einen Bierkrug vom letzten Abend halt. Und dann haben die Bullen mich rausgezogen und ich konnte nicht mehr sagen, mit wem ich da war, weil die waren alle schon weg, ich war der Letzte. Und dann haben die meinen Ausweis, die haben alles auseinandergenommen, weil die dachten, ich wäre ein Flüchtling, der jetzt jetzt gerade angekommen wäre. Und das nur so zu diesem, zur Optik, dass man, also dass ich eigentlich denke, dass ich eher rausgezogen werden müsste als irgendwer anders da bei so einer Zollkontrolle. Aber die denken da ja wiederum ganz, ganz anders, weißt du? Die suchen wahrscheinlich Leute, die diese 10.000 Euro, mehr als 10.000 Euro im Bar dabei haben oder so.
Da siehst du wirklich nicht aus.
Das suchen die, glaube ich. Noch nicht.
Also ich werde tatsächlich sogar relativ häufig rausgezogen. Liegt aber in erster Linie an meinem Gepäck, weil ich es in aller Regelmäßigkeit einfach versuche, Getränke mitzunehmen. Also ich habe...
Ja, aber das ist ja für die Security-Dings.
Ja, davon reden wir doch.
Nee, ich rede vom Zoll, der mich nachher rauszieht.
Ach so, nochmal extra. Da wurde ich noch nie rausgezogen.
Ja, ja, guck.
Nein, da wurde ich noch nie rausgezogen.
Irgendwas passt da nicht, ey.
Wie viele Leute werden da rausgezogen? Einer von 100 maximal, oder?
Kann sein, ja, ich weiß es nicht genau. Keine Ahnung, ey. Selbst wenn die mit 4 Leuten da stehen, und ich laufe da auch schon mal... Ich meine, läuft ja dann auch direkt immer so auffällig, weißt du?
Ja, ja, ja.
So, wenn ich da stehe mit 4 Leuten, dann mache ich so ein richtig dummes, auffälliges Verhalten. Ich gucke einfach stumpf auf den Boden.
Ja, ja, ja.
Ihr seht mich nicht.
Ich denke mir auch jedes Mal, wie ist jetzt das beste Verhaltensmuster, mit dem ich auf gar keinen Fall verdächtig werde?
Sagt man so Moin oder so?
Oder irgendwas? Nein, ich glaube das halt auch nicht. Ich glaube, wenn man versucht, nicht dahin zu gucken, aber jetzt auch nicht. Also dieses Moin, ich finde, das ist so auffällig, unauffällig, ja, aber damit wieder auffällig.
Ja, aber wir hatten ja so eine ähnliche Situation letzte Woche, Mittwoch in Freiburg, wo nach dem Spiel haben die Cops ja alles dicht gemacht. Wir konnten nicht weiter, standen auf dem Parkplatz, auch so an der Seite zur Straße schon. Und dann kam auf einmal der Basel-Mob, der auch zwischen unser Auto so durchgelaufen ist.
Ja, nicht zwischen unserem Auto, aber links und rechts dran vorbei.
Ja, ja.
Da saß keiner auf der Rückbank.
Links und rechts dran vorbei. Und da habe ich auch gesagt, Tim, wir müssen jetzt unsere Köpfe bewegen. Das ist kein natürliches Verhalten. Einfach nur, wie wir gerade sitzen und starr geradeaus gucken. Ja, oder auf dem Handy. Wenn gerade 1000 Leute kommen, guckt niemand auf sein Handy und tut
ja,
so, als würde nichts passieren.
Ja, ist mir dann auch eingefallen. Genau. Dass ich dachte, ja, okay, also eigentlich macht es gar keinen Sinn, jetzt aufs Handy zu gucken, wenn hier so viele Leute gerade, wenn hier der Gäste mal rumläuft, jeder wird gucken, dann logisch.
Eben.
Vor allem, Basler war noch nett, das haben wir euch hier gegrüßt.
Ja, ja, genau.
Das haben wir hier ins Auto gewunken.
Schöne Grüße.
Also schöne Grüße zurück, wer uns da gegrüßt hat.
Nee, das war ja, es ist ja auch ähnlich, weißt du? Und dann,
ja, ja,
ich
ja,
weiß
ja
nicht, wie man es beim Zoll am besten dann macht. Ob man dann auch einfach nach links und rechts guckt?
Also nicht, ich würde dich grüßen.
Nee, dann lass uns mit dem Grüßen, mach mal weg. Ja, ist okay. Ja.
Also vielleicht arbeitet ja hier jemand beim Zoll und kann uns sagen, wie man nicht rausgezogen wird.
Das ist eine top Idee, ey.
Ja, keine Ahnung. Das ist sowieso so eine Sache. Ich kann mir vorstellen, dass die Zölle, die das richtig korrekt machen, die müssen ja wahrscheinlich einfach mit so einem Zähler durchgehen, oder? Einfach, dass die nicht Gefahr laufen, auch Racial Profiling zu betreiben. Irgendwie so in die Richtung, dass sie einfach sagen, ey, wir nehmen jetzt hier jeden 50. Hops. So, und dann stehen die da, zack, 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 zack. Bums, Ulla, komm mit. So, und dann muss da Tante Ulla mit Schuhe ausziehen kommen.
Ja, na
also,
klar.
Also, wäre auch blöd, aber also ich habe auch bei Kabel 1 gelernt, die sind es auch oft.
Ja, die Ullas sind oft schuld. Ne? Ullas sind oft schuldig, ey. Das stimmt schon.
Ja, Ullas, oder wenn wir ehrlich sind, sind es auch eher oft Olgas. was die da alles am Rumschmuggeln sind. Ja, irgendwie noch so eingelegtes Krokodil, ey. Das ist wirklich...
Also da diese Kofferauktionen scheinbar Blödsinn sind, werde ich auch noch weiterhin ohne Koffer unterwegs sein und dementsprechend auch weniger Gefahr laufen, irgendwo rauszuziehen. Eintracht Frankfurt-Fans, die brauchen ihre Koffer auch nicht packen, ne?
Perfekt, gut gelaufen. Oh, sehr schöner Übergang, muss man sagen. Ja, Eintracht darf erneut wieder nicht nach Neapel fahren. Wie schon vor 2 Jahren, da ist das Sicherheitskonzept ja voll und ganz aufgegangen.
Ja, da muss man den Italiener schon lassen.
Und dementsprechend haben die Italiener gesagt,
das hat Früchte getragen.
Machen wir nochmal so, hat ja perfekt geklappt. Also 2023 war es in der... Was war es denn überhaupt für ein Spiel? War das auch Champions League?
Das war Europa League. Ja, das war schon Rückspiel irgendwas, ne? War das nicht schon so?
Ach, war Achtelfinale.
Achtelfinale so ein Kram? War das nicht so?
Und den Wettbewerb wissen wir immer noch nicht, ne?
Nee, Wettbewerb wissen wir
nicht. Ich würde schätzen, Europa League.
Dann nehmen wir Europa League.
Einfach mal grob ins Blau bis Grüne geraten. Müsste das ein K.O.-Spiel in der Europa League gewesen sein. Ja, das war dementsprechend damals auch mit ein bisschen sportlich mehr Relevanz. Und dann haben die Italiener sich gedacht, wir laden die Gästefans erstmal alle aus. Dann kann nichts passieren. Damals hat Frankfurt dagegen, glaube ich, geklagt.
Irgendwie auch erfolgreich.
Genau. Die UEFA hat gesagt, ey, das funktioniert so nicht, ihr müsst den Karten geben. Und daraufhin ist es in Italien ganz italienisch gelaufen und dann hat sich einfach die Stadt da
Die Präfektur.
Ach, die Präfektur, Entschuldigung. Nicht die Stadt, sondern die Präfektur. Man
sagt immer die Präfektur in Italien.
Aber ist das Präfekt nicht von der Stadt?
Hundertprozentig,
ja. Also eigentlich hat sich dann doch die Stadt wieder eingeschaltet. Die hat nämlich dann einfach verboten, dass Anhänger aus Frankfurt Karten kaufen können.
Das gängige Italien-Prinzip.
Genau. Ne? Ja, und das, also für Deutschland ist es, glaube ich, jetzt gar nicht so anwendbar. Also in der Praxis in Deutschland wäre das gar nicht so 1:1 anwendbar, weil ich glaube, dass hier teilweise echt nur ein Bruchteil von den Leuten oder von den Fans eines Vereins aus der Stadt selber kommen oder dort wohnhaft sind.
Du triffst halt auf jeden Fall so den harten Kern. Aber
in Italien triffst du halt alle.
In Italien triffst du halt oft alle. Weil wenn Catania jetzt irgendwie Gästeverbot in, sag mal, irgendeine Stadt
bei Südtirol
bekommt und dann ist ja halt immer die Regel, ja, Leute aus der Provinz Catania können sich keine Karten kaufen, da triffst du 80% mit.
So, mehr.
Weißt du? Weil mehr. Es kommen ja alle einfach daher. Du triffst
mehr als 80%.
Vielleicht bei Catania jetzt nicht, weil dann noch viele irgendwie vielleicht wegziehen oder so. Keine Ahnung.
Können wir aus Catania
vorstellen. Ja, Sizilien, stimmt, du hast recht.
Whiteberry Lillet dazu. Ja.
Aber man trifft halt immer Italien. Es ist das Italien-Prinzip, was du auf Deutschland eigentlich gar nicht anwenden kannst, weil Frankfurt könnte auch richtig guten Mob hinstellen, der nicht aus Frankfurt kommt. Wahrscheinlich,
ja, ja.
Ne?
Ja. Naja, also auf jeden Fall vor 2 Jahren war es eben so geregelt worden, dass dann das Präfekt gesagt hat, Verkaufsverbot. Ich glaube, dann irgendwann war es halt auch einfach in der Kurzfristigkeit, dass Eintracht da keine Chance mehr hatte, irgendwie was zu regeln. Ja, und dann war es halt so, dass mehr oder weniger keine Fans im Stadion zugelassen worden sind. Hat ein paar Eintracht-Anhänger aber nicht daran gehindert, nach Neapel zu fahren und für ein bisschen Ärger zu sorgen. Also ein bisschen Aufruhr hat da durchaus geherrscht. Ein
bisschen ist geil.
Ja, es hat ziemlich gescheppert, man darf das durchaus so sagen. Und dementsprechend kann man schon davon reden, dass dieses Sicherheitskonzept des Gästeverbots überhaupt nicht aufgegangen ist. Im Gegenteil, also ich kann mir vorstellen, dass die Jungs, die da auf der Straße aktiv waren, im Stadion besser beobachtet hätten werden können.
Zumindest hat man ja noch auf dem Schirm, dass man abends gerne noch ein Fußballspiel gucken möchte, wenn es denn gehen würde.
Stimmt, ja. Weißt du? Hat man ein Ziel, worauf man hinarbeitet. Mhm. Ja. Das war jetzt nicht gegeben, dementsprechend hat sich das da auch, ich glaube, es hat sich auch ziemlich gezogen damals, ne? Nebenkriegsschauplätze.
Ja.
Also glaubt mal hier, mal da irgendwelche Infos. Also auf jeden Fall das Ergebnis des damaligen Gästeverbots waren massive Ausschreitungen in Neapel und das hat aber die Italiener nicht davon abgehalten zu sagen, ey, 2025 kommt es wieder zu dem Spiel, dann machen wir das Ganze nochmal so. Und
Mit einer kleinen Änderung, ne?
Ja, diesmal hat das Präfekt direkt von selbst gesagt.
Ja.
Also diesmal ist das gar nicht erst über den SSC Neapel gegangen, sondern das Präfekt hat direkt gesagt, ey, wir verkaufen keine Tickets an Menschen aus Frankfurt. Ja, es kommt einem Verbot ja gleich, wenn auch es wahrscheinlich theoretisch dann eine Grauzone gibt, dass Eintracht-Karten an andere Leute verkaufen könnte. Aber also das kommt schon einem Verbot relativ nahe.
Ich kann mir auch vorstellen, dass sie die Karten einfach zurückschicken dann.
Ja, keine Ahnung. Wahrscheinlich nimmt Frankfurt die dann gar nicht erst ab. Ja. In jedem Fall hat die Eintracht dann noch so ein bisschen abgewichtet, hat die Information letzte Woche erstmal mit den Fans geteilt und ist dann wohl scheinbar auch schon in die Diskussion gegangen mit Vertretern der UEFA oder mit den Sicherheitsbehörden vor Ort und hat da ja nach eigenen Aussagen ausführlich und kontrovers diskutiert.
Und da habe ich mal eine Frage zu, Tim, denn ich weiß noch, wir machen das jetzt hier schon ein bisschen länger, es war ja mal die Super League, war ja auch mal ein Thema, ne? Die UEFA ablösen sollte, beziehungsweise die sich da gegründet hat. Und da hat sich die UEFA doch auch plötzlich sehr fanfreundlich gezeigt. Hat da irgendwie die Fans auch immer in den Vordergrund gestellt. Und ich meine mich da auch an eine Aussage von Schäferin erinnert zu haben, dass er doch was zu diesen Gästeverboten gesagt hätte, ne?
Ja, genau. Also es war 23 so, dass das Eintracht ja dagegen vorgegangen ist, dann auch Recht bekommen hat von der UEFA und dann halt das Ganze über dieses Präfekt gegangen ist, dieses Verbot. Und der Schifferin hat dann auch tatsächlich, ich glaube, es war sogar im deutschen Fernsehen, im ZDF gesagt, dass sowas eigentlich nicht sein kann. Denn die Situation ist untragbar und wir müssen dagegen etwas tun, denn die Entscheidung der Behörden ist absolut nicht korrekt. Das ist ein Zitat von Schifferin. Und er hat dann sogar weiter ausgeführt und gesagt, wenn sowas passiert, dann wird dort halt nicht gespielt. Wir müssen die Regeln ändern.
Das sagt der UEFA-Präsident 2023. Jetzt haben wir 2025. Was passiert?
Es ist nichts geändert. Das ist aber auch überhaupt nicht nötig, wenn man das in das Reglement der UEFA Champions League reinschaut.
Es gibt nämlich den Artikel 45 unter den Durchführungsbestimmungen für so ein UEFA Champions League Spiel und da heißt es, die Heimvereine müssen mindestens 5% der UEFA-Zuschauerkapazität den Anhängern des Gastvereins vorbehalten. Also das ist quasi ein Teil einer Durchführungsbestimmung und darüber hinaus ist in Artikel 26 festgelegt, also 26, das ist jetzt Absatz 1, dass wenn zu einem beliebigen Zeitpunkt der Saison ein Spielort oder ein Stadion aus irgendeinem Grund und unter irgendeinem Grund sind beispielsweise auch organisatorische oder Sicherheitsprobleme, für die Durchführung des Spiels ungeeignet ist, dann kann sie mit dem betreffenden Verband oder Verein Rücksprache halten und diesen bitten, für alle Spiele, falls zutreffend, von der UEFA beschlossen, einen alternativen Spielort vorzuschlagen, der den Anforderungen der UEFA genügt. Und das Ganze muss nicht nur von der UEFA ausgehen, wie das jetzt hier in Paragraph 1 Gesetz ist, sondern Artikel 26 Paragraph 2 sagt auch, hat eine der Parteien des Spiels einen Grund, also in dem Fall als Partei des Spiels Eintracht Frankfurt, an der planmäßigen Durchführung eines Spiels des Wettbewerbs zu zweifeln, muss sie die UEFA unverzüglich darüber informieren. Erhält die UEFA eine solche Benachrichtigung, hat sie selber Gründe an einer planmäßigen Durchführung des Spiels zu zweifeln, entscheidet sie, ob Stadion, Spielort, Datum oder Anschlusszeit geändert werden. Solche Entscheidungen sind dann endgültig und wird das Stadion geändert, gehen die Kosten der Durchführung der Spiele zu Lasten des Heimvereins. Also das Reglement ist ganz eindeutig. Es ist eine Grundregel, dass Gastvereine 5% bekommen und wenn es ein Gastgeber nicht leisten kann, dass in seinem Stadion 5% der Karten an die Gäste gehen, dann muss ein Ausweichspielort gesucht werden oder wenn sie das nicht können, dann muss die UEFA einen neutralen Ort festlegen. Das ist ein ganz klares Reglement in der UEFA und dieses Problem ist seit 2 Jahren bekannt und dennoch ist da nichts passiert, was das angeht. Und das Problem haben wir jetzt wieder.
Die Sportschau hat, glaube ich, aufgelistet, welche Vereine da alles jetzt in letzter Zeit schon vom Gästeverbot betroffen waren. Und wenn man sich diese Liste anguckt, da merkt man schon, dass es sehr Italien- und Frankreich-lastig ist. Also aktuelles Beispiel waren jetzt auch, glaube ich, Ajax-Fans, die nicht nach Marseille reisen dürfen. Marseille, da hatte Frankfurt, glaube ich, auch schon Theater. Also es sind irgendwie immer wieder dieselben Vereine, dieselben Länder, die offensichtlich da nicht so gut organisiert sind, dass sie Champions-League-Spiele austragen können. Und du musst die UEFA da auch mal Taten folgen lassen.
Also es ist schon krass auffällig, wie oft hier italienische oder französische Gastgeber bei solchen Spielen betroffen sind. Also alleine Napoli hat jetzt zum dritten Mal innerhalb von 3 Jahren Gästen verboten anzureisen. Also 2022 waren es Glasgow Rangers, dann 23 Eintracht Frankfurt und jetzt 25 nochmal Eintracht Frankfurt. Also Feyenoord durfte dann 23 nicht zu AS Rom, dann wieder Rom, diesmal bei Lazio, wieder Feyenoord durfte nicht hinfahren, also die durften 2 miteinander nicht nach Rom fahren. Dann haben wir Roter Stern Belgrad durfte nicht nach Mailand fahren zu Inter, Roter Stern Belgrad durfte nicht zu AC Mailand fahren, also alles Spiele, die jetzt in Italien nicht geklappt haben. Bei Frankreich haben wir auch einige, also Nizza, Olympique Marseille, Paris Saint-Germain, Olympique Lyon, alles auch schon Vereine, Lille, alles schon Vereine, alles französische Vereine, die jetzt in den letzten Jahren Spiele ohne Gäste machen durften, obwohl es quasi keine direkten Vorkommnisse gab, also gegebenenfalls hat mal irgendwer in der Historie gekramt, ob es da mal oder irgendwelche Probleme gab, aber als Sanktion war das Ganze nie zu verstehen, sondern eher immer als Prävention.
Es gibt, glaube ich, jetzt auch ein Geisterspiel in der Conference League, beziehungsweise ein Spiel ohne Gäste. Ich glaube, Maccabi Tel Aviv ist es, ne? Maccabi Tel Aviv spielt gegen Dinamo Zagreb und die weichen aktuell aus und spielen bei Bačka Topola in Serbien. Das ist auch, gehört das nicht? Ist es in der Vojvodina von Orban, so ein finanzieller Club, ne? Ja, die haben auch so eine kleine neue Arena und ist, ich glaube, letztes Jahr auch schon Ausweichspieler wegen israelischen Verein gewesen. Und Dinamo darf halt nicht hin, weil es in Serbien ist. Da ist es so ein bisschen, da kann ich so ein bisschen nachvollziehen, diese Gefahr, die da herrscht, weil die ist ja jetzt auch, also die geht ja über den Fußball hinaus, weißt du?
Yeah.
Und dann hast du halt dieses Sonderding, dass da ein israelischer Verein jetzt in Serbien spielt.
Das ist eine politische Sache. Also wenn politische Sachen reinspielen,
genau.
Okay, aber wir reden jetzt hier von Champions-League-Spielen, also ich kann Napoli gegen Frankfurt, das ist Deutschland, Italien. Also wie ist das politische Verhältnis gerade angespannt?
Ich kann nachvollziehen, dass Dinamo Zagreb jetzt als Verein wenn nicht sagt, oh, da beschweren wir jetzt bei der UEFA. Weißt du, das ist ja wirklich, das ist ja wirklich ein Sicherheitsrisiko und ein besonderer Fall, sag ich mal so. Da kann ich es zumindest nachvollziehen. Aber das dann so ein Verein wie Napoli, wie gesagt, ich habe es halt schon mal auch gesagt, das wäre mir als Stadt auch irgendwie peinlich, wenn ich nicht sagen könnte, ja klar, oder als Italien wäre es mir peinlich, wenn ich sagen würde, ja, nee, wir trauen uns das nicht mit den Deutschen zu, weißt du?
Ja, ich glaub, in Italien denkst du halt nicht so weit.
Nein, du willst
ist,
ja eine Ruhe
das
haben.
Das ist ja auch so eine Sache, also wenn die Italiener so organisierte und mit Tiefe, also ja, wenn da ein bisschen Tiefe bestehen würde, ein bisschen Nachhaltigkeit innerhalb der Kurven, dann könnte ja Napoli auch sagen, ja, okay, wir kriegen das irgendwie geregelt. Wir reden da entweder mit Verein oder mit Präfektur. Oder wir sehen halt zu, dass die Karten noch irgendwie anders beschafft werden. Aber das wird in Italien niemals passieren.
Nein, das ist ja immer so unorganisiert. Das merkst du schon, wenn du in Italien in einen italienischen Supermarkt gehst oder so, weißt du? Sobald du die großen Ketten da verlässt, wo alles gleich ist, da ist doch nur Chaos. Überall herrscht doch da Chaos und so ein organisiertes Leben ist nicht möglich in Italien.
Mein Lieblingsspiel bei den behördlichen Ausschüssen von Gästefans in den letzten Jahren ist allerdings eins ohne italienische Beteiligung. RC Lens gegen FC Sevilla musste im Jahr 2023 ebenfalls ohne Gäste stattfinden.
Die kommen doch sonst immer in Scharen.
Hammer, oder? Also was eine Paarung. Wurde, glaube ich, dann kurzfristig noch gerichtlich aufgehoben, dieses Verbot. Aber das erstmal anzusetzen und zu sagen, ey, da können wir keine Gästefans zulassen, wenn hier der große FC Sevilla antanzt.
Ja, ja.
Also meine Fresse, ey.
Sollen wir nach Schweden blicken, Tim?
Ja, sehr gerne. Auch ein schönes Thema.
Ja, da ist ja auch eine Art Zirkus. Zumindest sollten die Masken verboten werden. Maskierungsverbot in Schweden. Das organisierte Maskieren sollte verboten werden. Und zwar mitten in der Saison.
Denn das organisierte Maskieren ist das organisierte Verbrechen.
So nämlich. Und da gab es einen Beschluss der Polizei. Also Anfang September hat die Polizei den schwedischen Erst- und Zweitligavereinen mitgeteilt, dass die Veranstalter Spiele künftig unter- bzw. auch abbrechen sollen, sobald auf den Rängen ein organisiertes Maskieren stattfindet.
Und jetzt stell dir mal vor, die müssten zur Karnevalszeit ein Spiel von Mainz 05 gucken.
Ja, dann ist Feier, dann ist vorbei. Ist, ja. Dann kannst du das Ding direkt abbrechen. Und das ist dann auf relativ großen Widerstand gestoßen. Natürlich aus Fankreisen, logischerweise. Die Vereine haben auch halt gesagt, ja nee, da haben wir keinen Bock drauf. Also der Präsident von Malmö hat sich da, glaube ich, auch geäußert, dass die Polizei gesagt hätte, in Absprache mit dem Verband und mit den Vereinen und der Malmö-Typ hat gesagt, ja, mich hätte keiner gefragt. Und so war auch quasi der Tenor von den anderen Vereinen, dass die da alle keinen Bock drauf haben, weil die ja dann in der Rolle wären, als Gastgeber dieses Spiel zu unterbrechen oder abzubrechen.
Ja.
Natürlich haben die ja keinen Bock drauf. Also was für eine logische Konsequenz.
Das merkst du ja schon heutzutage bei diesen Pyro-Durchsagen. Also wenn irgendwo die Vereine, die müssen ja scheinbar zwecks Protokoll, sobald es irgendwo brennt, diese Durchsagen da teilweise machen.
Ja.
Aber bei manchen merkst du ja, das ist so gelangweilt, die wissen ja auch, dass sich nichts ändern wird.
Ja, in Freiburg, die war richtig streng, ne?
Kommen wir ja gleich zu.
Und da sollte dann alles abgebrochen werden, was sich organisiert maskiert. Und ist ja auch so, wenn die das jetzt, turns out, die haben es nicht durchgezogen, hätten die es jetzt aber durchgezogen, dann muss man ja auch da wird dann auch in Schweden nicht dieser Schritt weiter gedacht. Die Fans werden irgendwie versuchen, das Ganze ad absurdum zu führen. Und dann wäre halt irgendeine dritte Fangruppe zum Spiel zwei Mannschaften gefahren, hätte sich auf der Gegengerade maskiert, hätte das mit allen abgesprochen, dann wird das Spiel abgebrochen, mit Wertung für wen, weißt du, solche Geschichten, das wäre ja alles vorgekommen. Aber die Maßnahme wurde dann tatsächlich einen Tag vor Inkrafttreten zurückgesetzt, also sollte der 24. Spieltag sein, es sollte letztes Wochenende sein und wir haben bewusst noch nicht drüber gesprochen, weil wir uns mal die Entwicklung angucken wollten, weil sowas ist ja dann oft auch dynamisch. Die Polizei hat das Gesetz dann doch wieder zurückgezogen aufgrund des immensen Drucks, der da herrschte, vor allem auf den Kopf dieser Maßnahme. Das war nämlich Per Engström, seines Zeichens Gruppenleiter der nationalen Einsatzeinheit. 65 Jahre der Mann, ich denke, der kann alles gut beurteilen, was da in den Blöcken stattfindet und hat sicherlich dann auch die Weitsichtigkeit, sowas mit allen Konsequenzen durchzusetzen. Der hat da scheinbar noch jemanden über ihm gehabt, der irgendwann gesagt hat, nee, Per, komm. Die Pers, die haben, spielen ja keine gute Rolle die letzten Wochen, ne?
Stimmt.
Muss man mal sagen an der Stelle. Also die machen per se nur Blödsinn. Und ja, die Fanszenen haben das dann trotzdem genutzt, die Aktionen waren vorbereitet, um auf das Ganze ein bisschen aufmerksam zu machen. Teilweise dann auch ganz witzig, ich weiß nicht, ob du die Fotos von Joe Garden gesehen hast, die hatten natürlich alle eine Per Engström Maske
die aufgesetzt. Die musste auch erstmal produzieren lassen.
Die musste erstmal produziert werden, die war natürlich schon fertig und teilweise wurden Leute damit hochgenommen, die wurden von der Polizei kontrolliert, die diese Maske gefunden haben. Da gab es dann nachher auch einen großen Skandal oder Aufschrei, weil die Masken abgeben müssen und da wurde auch einfach mal gefragt, was ist da die Strafbarkeit, wenn ich eine Maske von Per Engström in der Tasche habe? Ich darf von jedem eine Maske in der Tasche haben. Das war dann auch so ein Ding, dass die Polizei da so wenig Fingerspitzengefühl bewiesen hat.
Ja, das ist ja nicht nur Fingerspitzengefühl, sondern
das ist Diebstahl.
Jein, also das ist einfach wenig juristischen Background bei so einer Aktion zu haben. Weißt du, also erstmal machen und dann aber gar nicht so ganz genau wissen, was da jetzt eigentlich der Straftatbestand sein soll, ist natürlich, bringst dich natürlich auf dünnes Eis.
Also Joe Garden war komplett mit Masken ausgestattet von Per Engström, mit komplett meine ich auch Teile der Mannschaft, weil gibt es ganz witzige Bilder von Adam Stahl, auch geiler Name. Verteidiger des Vereins, der da nach dem Spiel mit dieser Per-Engström-Maske gefeiert hat.
Also auf dem Platz,
ne? Ja. Also absolut großartig. Der gute Mann wurde da so ein bisschen hops genommen. Ike hatte auch eine große Spruchbandaktion, die unter anderem die Inhaftierung von Per Engström gefordert hat. Und ja, das Thema war dann relativ schnell wieder vom Tisch. Per Engström ist sauer, weil er sich hintergangen fühlt von den Leuten bei der Polizei, die offensichtlich mehr zu sagen haben als er und ist jetzt auch von seinem Amt zurückgetreten. Finde ich ganz witzig. Und ich denke mal, in Schweden kann sich jetzt erstmal weiterhin maskiert werden. Aber ganz witzige Story aus Schweden an der Stelle.
Ja, ich habe auch gelesen, er ist jetzt direkt in Rente gegangen. Also ich glaube, er hatte gesagt, er hätte eigentlich noch 3 bis 4 Monate, aber er hat gesagt, ich habe die Zeit gut überstanden und ich glaube, aber hätte er sich bestenfalls schon vor 2-3 Monaten überlegen sollen, dass er seine Zeit noch gut überstehen will. Vor allem,
dass er dann nochmal in den eigenen Reihen noch rumpöbelt, dann hat er ja auch die Maske nochmal fallen lassen.
Vor allem, also jetzt in den letzten Wochen in seiner Berufskarriere dafür zu sorgen, dass ein ganzer Fanmob Masken von ihm hat, das ist ja so doof, weil, also ich könnte mir auch vorstellen, die Masken, die werden sich jetzt noch ein paar Wochen so durch die Kurvenbilder ziehen.
Ja, da ein paar Leute mit Masken wird es auf jeden Fall immer noch geben, ne?
Ja, du wirst ja nicht direkt wegschmeißen. Ist ja jetzt einmal produziert, also konnte ja keiner ahnen, dass du das nur für eine Woche brauchst.
Hattest du schon mal eine Maske auf von irgendwem? Oder irgendwas bei einer Protestaktion oder sonst irgendwas?
Gute Frage.
Ich weiß es auch nicht genau. Ich hatte mal als Kind auf jeden Fall eine Batman-Maske wegen Karneval. Dann bin ich als Batman gegangen.
Aber eine Maske? Ja, hat man da nicht schon.
Also dieses Tuch.
Ja, okay.
Das ist ja auch eine Art Maske.
Ich dachte gerade, das ist nicht Batman auch mit diesen zwei Ohren?
Hat der Batman so Ohren nach oben?
Ich glaube, für Batman, für eine gute Batman-Maske brauchst du so eine Haube, wo oben so Ohren sind. Wie so ein, also sieht aus wie Kätzchen. Ich weiß, dass Batman eigentlich.
Ach ja, stimmt. Der hat irgendwas auch. Ja,
hast ja, recht. Ich meine, der hat so Kätzchenohren. Ja, auch wenn es so ein Fledermausmann ja eigentlich sein soll.
Aber ich finde es total bescheuert, dass Batman so einen krassen Namen und sein Kumpel ist einfach Robin. Weißt du, das hat ja nicht auch so einen coolen Namen. Wieso heißt denn einfach Robin? Das check ich nicht, ey.
Robin Man.
Robman. Robman oder irgendwie sowas. Können wir einfach Robin nennen.
Weißt du noch, als Aubameyang vor der Südtribüne mit diesem Batman-Kostüm?
Der hatte auch immer sowas. Ne?
Der hatte so ein Batman-Ding.
Ich kann mich auch erinnern, dass ich irgendwann mal, ich hatte mal eine Maske auf, weil ich kann mich an den Moment erinnern, die ist hier an der Seite gerissen und dann musste ich die nochmal zuknoten. Aber ich, beim besten Willen weiß ich nicht, in welchem Zusammenhang das war. Eigentlich mit Fußball, ich würde sagen, ich hatte beim Fußball noch nie eine Maske von irgendwem auf, oder? Also ich bin mir sehr
sicher. Ich habe übrigens diese Woche mein 20-jähriges Auswärtsjubiläum gefeiert. Also im Grunde bin ich seit 20 Jahren auswärts, mal mehr, mal weniger am Start.
Das ist eine schöne Geschichte, dass du da deinen Kumpel auch ausgegraben hast, der damals mit am Start war.
in der Zeit hat man ja auch schon viel Blödsinn mitgemacht. Und ich würde jetzt einfach mal behaupten, 100 Pro haben wir bei irgendeiner Aktion auch mal Masken aufgehabt zu irgendeinem Thema.
Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nur noch, kannst du dich noch daran erinnern, dass wir einmal am Bruchweg gegen Mainz gespielt haben und wir alle Tageszeitung gelesen haben, so aus Protest gegen irgendwas? Da hat der ganze Blocker Tageszeitung gelesen. Einer saß auf dem Zaun mit einer Zeitung auch. Ich weiß nicht mehr warum, aber es war so bescheuert.
Ja.
Also ungefähr Motto, das ist der Fußball, den ihr bald haben wollt, unter dem Motto, weißt du?
Nee, ich glaube, das Motto war ein anderes.
Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, ey. Aber ich weiß nicht, dass wir schon mal beim Fußball eine Maske aufhatten. Ich kann es mir nicht vorstellen, ey.
Ja, wahrscheinlich nicht. Keine Ahnung. Vielleicht weiß es jemand. Gerne Fotos von Protesten mit Masken mal reinschicken. Gucken, was wir da so gesammelt bekommen. Nee, keine Ahnung, ob wir schon mal eine Maske auf hatten. Ich wüsste es nicht. Soll jetzt gar nicht mal unser Thema sein. Per Engström ist ja sowieso zurückgetreten und ich würde sagen, damit können wir aus dem Thema jetzt auch rausgehen. Und wir gehen rein in die Spielberichte. Ja, wir waren nämlich gemeinsam unterwegs und haben uns ein richtig schönes Spiel diese Woche reingezogen.
Wir waren im SC Freiburg und das erstmalig vermutlich ohne BVB-Beteiligung.
Gut, ist natürlich ist auch eine Ecke, bei, ne? Ja, ich wollte sagen, also ist natürlich auch eine Ecke. Ich würde sagen, da kann man, wenn es schlecht läuft und die jetzt nicht die A49 gebaut hätten, dann kann man da auch mal 7 Stunden unterwegs sein. Teilweise, glaube ich, sogar noch mal länger gebraucht. Jetzt in dem Fall ging es an einem Mittwoch, an einem komplett verregneten Mittwoch war es jetzt aber auch nicht so geil. Naja, wir waren auf jeden Fall, sind irgendwann mittags hier losgefahren und waren gegen 19 Uhr oder irgendwie sowas, waren wir am Mooswaldstadion.
Ja, und wenn wir hier einmal chronologisch reingehen, dann können wir auch mal eben schnell Werbung machen, oder?
Oh, stimmt, das passt natürlich sehr gut, denn wir haben diese Woche einen unserer Partner getestet und für gut befunden.
Ich habe Neotest sehr intensiv getestet diese Woche.
Noch öfter?
Ja, schon dreimal.
Immer
ja.
das 2-für-1-Angebot.
Aber auch immer zu zweit.
Ja, klar, natürlich, selbstverständlich. Gut, dass sie das nicht testen.
Aber 2-für-1-Angebot findest du wirklich immer. Gibt es ja nicht überall, nicht in jedem teilnehmenden Restaurant, aber du findest es.
Also es gibt in fast jeder großen deutschen Stadt gibt's Neotaste-Angebote.
Schon viele abgedeckt in Deutschland,
und sobald es Angebote gibt, gibt es auch fast immer ein Restaurant, was 2-für-1 anbietet. Es gibt mehrere. Also das 2-für-1-Angebot ist bei den allermeisten Restaurants gängig. Teilweise gibt es auch einfach ein Gratis-Dessert. Sehr. Teilweise gibt es
10 Euro Rabatt oder so.
10 Euro Rabatt. Also sind schon echt gute Tarife. Das findet ihr jetzt nicht in so einem normalen Gutscheinkatalog, sondern das sind bei Neotaste schon echt ziemlich, ziemlich gute Angebote. Und macht für Groundhopper natürlich übertrieben Sinn, weil das Gutscheine sind, die man einmalig nutzen kann. Das heißt, zum Restaurant testen, man fährt hin, man sagt, man ist mit Neotaste am Start, dann lässt man von der Bedienung den Bildschirm einmal entwerten, wenn die dran denken.
Oder und man bekommt das mal an. Hä?
Ich wollte gerade sagen, wenn man Glück hat, dann kann man am nächsten Tag nochmal hingehen für selbe Angebot. Aber das ist das Prinzip. Also es gibt unfassbar gute Coupons in dieser App, die Deutschland alles weitestgehend abdeckt an großen Städten. In Wien ist er am Start, in Holland ein paar Städten, in England auch, glaube ich. Also das ist schon eine ganz gute Reichweite und für Groundhopper wirklich ganz geil, weil, wie gesagt, das ist
perfekt für
Groundhopper. Ja, man ist halt viel unterwegs, aber selten an den selben Orten und wenn man dann eine App hat, mit der man quasi in Restaurants einmal antesten kann.
Ja, und im Prinzip bekommt man ja gutes Essen zum Preis für das Gammelessen, was man sonst essen würde. Ich sehe da nur Vorteile aktuell.
Also man hat echt die Wahl, ne? Ob man der Preis bleibt gleich, mehr oder weniger. Man hat nur die Wahl, ob man ein Restaurant testen kann oder sich den Schweinefraß wie immer reinzieht. Das ist so die Wahl. Also was ihr tun könnt, um da richtig zu sparen, ist Code DWITZ2M nutzen. Und wofür steht denn die 2M?
Zwei Monate
gibt's kostenlos Neotest zum Testen mit dem Code DWITZ2M. Also das sollte man mal absolut ausprobieren und gerne danach auch verlängern. Denn
ja, gerne verlängern, weil dann scheppert's auch bei uns.
Dann haben wir auch was davon und ihr habt dann auch länger als 2 Monate was davon. Also DWITZ2M ist der Code. Neotest heißt die App. Absolut empfehlenswert und wir haben tatsächlich es selbst genutzt und für gut befunden und haben diesen kleinen Wegbegleiter jetzt immer mit dabei, wenn wir unterwegs sind.
Ja, und damit lasst uns die Werbung hier beenden und zurück nach Freiburg, ins Breisgau?
Ich glaube, in den Breisgau. Zurück nach Freiburg in den Breisgau.
Okay, ich hätte ins gesagt.
Ins Breisgau.
Also ich sag mal den Satz nochmal für mich. Und damit gehen wir zurück nach Freiburg ins Breisgau. Nee, in den Breisgau, ne?
In den Breisgau, ja, ganz sicher.
Okay, die Freiburger werden uns
korrigieren.
Die Freiburger werden uns korrigieren,
falls das falsch war. Meine Güte, ey.
Ja, Menge los, wa?
Ausverkauftes Haus.
Ich glaube, der FC Basel hätte das Haus selber komplett ausverkaufen können, ne?
Ja, wir haben ja im Vorfeld schon über den Ticket-Fauxpas in Basel geredet. Also da sind ja ein paar Tickets zu viel
256.
Im Gästeblock verkauft worden. Da mussten dann einige in die Röhre schauen. Wir hoffen nicht allzu viele, dass sie sich noch eindecken konnten, weil uns beispielsweise wurden eine Menge Karten angeboten. Also wir hoffen, dass der ein oder andere Basel-Fan da auch noch ja, eingedeckt werden konnte. In unserem Fall war es glücklicherweise gar nicht mehr nötig. Vielen Dank an den SC Freiburg, der dann tatsächlich die Arbeit von Dwitzwoch als ausreichend anerkannt hat, um dort auch Arbeitskarten zu erhalten.
Krasses Gefühl, ne?
Ja, muss man schon sagen. Das war, ist, also,
finde ich auch.
Ist schon ganz cool, dass wir mittlerweile bei einem Bundesligisten auch Arbeitskarten bekommen, dafür, dass wir darüber reden, was auf den Rängen so abgeht. Aber das ja, war schon sehr, sehr cool, dass wir die Zusage hatten. Ja, vor allem bei einem Spiel, was halt ja, gefühlt wochenlang ausverkauft ist und wo die Nachfrage sehr hoch ist und wo dann man aus Gästenbereichen hört, dass der FC Basel hätte alleine ausverkaufen können.
Ja, fand ich krass irgendwie. Also, es gab ja wohl fast 35.000 Ticketanfragen von Basel-Fans. Also viele gehen ja nie zu den Heimspielen.
So viel passen gar nicht, oder? Wie viel passen in St. Jakobspark?
Das weiß ich gar nicht genau, aber ja, grob auch in die Richtung.
Das müsste so die Richtung sein. Also da passen noch keine 40.000
rein,
so,
oder? Nee, da passt keine 40.000 rein und der ist ja so gut wie nie ausverkauft. Weißt du? Das ist ja nichts ausverkauft.
Ja gut, das liegt aber auch an den lahmen Heimspielen. Also ich würde mal jetzt sagen, diese Woche jetzt gegen Stuttgart, das wird doch...
Da gab es noch ein paar Tickets im Verkauf.
Ja? Das wird nicht ausverkauft sein?
Ja, natürlich gesalzene Preise beim FCB.
Ne? Ist natürlich auch ein Trick, warum der nicht ausverkauft ist. Ja,
absoluter Trick.
Das ist das HSV-Modell.
Aber ist irgendwie, ich fand das Spiel, ich habe es gesehen, ich fand es irgendwie geil, weil ich dachte mir, guck mal, die beiden Städte trennen jetzt so gefühlt 45 Autominuten. Ja, und Tim hat auch was Kluges gesagt, muss ich hier an der Stelle auch mal loben. Er hat gesagt, wenn der FC Basel in Deutschland spielen würde, dann wäre er der deutlich größere Verein als der SC Freiburg. So ist der SC Freiburg ja, was so Mitglieder und sowas angeht, der größere Verein, weißt
du?
Ja. Das ist ja wirklich so. Weil wenn die in Deutschland so erfolgreich wären, dann wäre Freiburg ja dagegen ein kleines Licht. Aber man muss sich ja immer diese Relation dann klar machen, weil für uns ist ja Basel der größere Verein. Oder?
Ja, genau. Das ist ja einfach so eine Sache. Also die Vereine in Deutschland haben ja einfach den Vorteil, dass sie in Deutschland ja, aktiv sind, dementsprechend deutsche TV-Gelder bekommen, eine deutsche Bundesliga haben. Ganz ehrlich, der FC Basel hat in der ganzen Saison mehr oder weniger ja, die gleichen Gegner jedes Jahr, die alle... Mit Verlaub, aber die kommen halt alle aus der Schweiz. Deshalb hat die Schweizer Liga dann halt nur 12 Vereine, weil der 13. schon nicht mal mehr ansatzweise das Level von den Top-Vereinen halten kann. Also ich bin schon fest davon überzeugt, dass ein Verein wie der FC Basel sich, wenn die Grenze etwas anders legen würde, in Deutschland etabliert hätte und ein mittel- bis guter Bundesligist wäre.
Immerhin haben sie einen deutschen Bahnhof.
Ist das so?
Ja, die haben einen deutschen Bahnhof und einen Schweizer Bahnhof. Warum das so, was daran...
Wie auf deutschem Boden ist in Basel?
Ich kann, nee. Was. Nee, der ist schon da in der Stadt. Das ist der von der...
Oder heißt der einfach der deutsche Bahnhof?
Das ist der, wo dein Zugticket noch gültig wäre, weißt du?
Hast
du
den holst. Ah, okay. Na gut, das wusste ich überhaupt
nicht. Ja, da gibt es nämlich zwei so Bahnhöfe. Und
Also ich finde grundsätzlich, dass so Vereine aus kleinen Nationen sind ja strukturell benachteiligt. Das ist ja einfach so. Also das ist ja das Problem an der UEFA, an den Gelderverteilungen. Warum dürfen in der Champions League 7 Mannschaften aus England mitspielen, aber der Meister aus Albanien nur, wenn er 3 Qualifikationsrunden gegen irgendwie anderen Meister gewinnt. Also das ist ja schon etwas, wo man sagt, ja klar, also für...
Du musst ja hoffen, dass er auf Heidung Split trifft.
Also dementsprechend ist es natürlich immer etwas, etwas schwierig, das Ganze ins Verhältnis zu setzen. Und das war die Geschichte, als wir aber von der Auslosung über das Spiel geredet haben, dachte ich auch so, ja, geil, Basel gegen Freiburg ist schon so eine Art Derby, also nie gespieltes Derby irgendwie, zumindest nicht als Pflichtspiel. Und habe dann auch gedacht, ich glaube, mein Take war damals sogar, dass ich das Ganze gesehen habe, dass die, ich glaube, die haben bei Insta so einen Kooperationsbeitrag hochgeladen.
Ja, kann sein.
Und da dachte ich noch so, oh, wie cool für Freiburg, dass die einen Beitrag mit Basel haben. Das bringt ihnen ja voll die Reichweite. Und dann ist mir aufgefallen, ja, Freiburg hat einfach, glaube ich, 3-mal so viel Follower wie der FC Basel, wo ich dann auch so mein Weltbild so ein bisschen erschüttert wurde und dachte, ja, okay, krass, stimmt. Also irgendwo, klar, vergleichst du Marktwerte und all solche Geschichten, dann ist dann halt Basel doch nicht mehr so die Hausnummer, wenn es halt in diesem Vergleich zu einem deutschen guten bis Mittelmaßverein geht, was das Sportliche angeht. Finde ich ganz interessant, also diese Relation mal einmal so sich anzuschauen.
Ja, und du hast ja auch gerade schon gesagt, es gab noch kein Pflichtspiel, in dem die beiden Vereine aufeinander getroffen sind, aber schon etliche Testspiele. Und da haben wir unterwegs einen Podcast gehört von Freiburg Hooligans, die da berichtet haben, wie es da damals auch oft mit Basel geknallt hat und die auch teilweise jetzt gar nicht so schlecht abgeschnitten haben, die Freiburger, ne?
Ja, ganz, ganz witzige Geschichte, auch wenn das damals, also fand ich schon sehr, sehr kurios, den Herrschaften da zuzuhören, die alle irgendwie keinen Bezug zum SC Freiburg hatten, sondern teilweise sie zum Freiburger FC früher gefahren sind.
Ja, weil der Verein ja auch, weil Freiburger FC war ja auch damals der erfolgreiche Verein in der Stadt. Das ist gar nicht so lange her, ne? Das haben
wir gar nicht auf dem Schirm gehabt, aber.
Ich kenne Freiburg auch so erst mit so. Ja, Bundesliga Richard Gold so ungefähr, weißt du? Und die ganzen Willis. So, das ist
ja gut, aber also es gab, also in meiner Fußballkarriere gab es nie eine Zeit ohne den SC Freiburg.
Ja, finde ich auch. Ja,
also ich bin so Anfang, Mitte der 90er nach und nach mit Fußball in Kontakt gekommen und Freiburg war immer da. Also SC ja. Freiburg und kein anderer Verein. Deshalb fand ich es interessant, als die Herrschaften da erzählt haben, dass sie früher so ab und zu ins Mösle-Stadion, glaube ich, gegangen sind zum Freiburger FC und manche sind sogar aus Freiburg regelmäßig zum FC Bayern gefahren und sowas alles. Aber wenn dann in Freiburg, als Freiburg dann besser wurde und dann halt noch namhafte Gegner im Dreisamstadion zu Gast waren, dann haben sie halt mal geguckt, wem sie da so auf die Mappe kloppen können. Und da kamen dann halt kuriose Situationen bei rum. Also war ganz witzig, den Männern zuzuhören. Und die haben halt auch davon erzählt, dass es durchaus so ein paar Spiele gegen Basel gab. Die liefen zwar alle auf sportlicher Ebene als Testspiele ab, aber da sind dann auch Leute hingefahren und hat dann auch durchaus ein bisschen, ja, Rambo-Zambo gegeben.
Rambo-Zambo. So eine kleine Vorgeschichte gab es dann da schon, auch wenn man sich auf Ultra-Ebene wahrscheinlich viel weniger Berührungspunkte hat, würde ich jetzt einfach mal sagen. Aber dann trotzdem mehr, als wir dann gedacht haben, muss man auch an der Stelle sagen. Aber lass uns erstmal ins Stadion reingehen, weil es ist ja nochmal was anderes. Also ich finde das neue Stadion von Freiburg für Neubau, ich bewerte dann oft so ein bisschen die Akustik. Ich finde, im Guestblock ist okay. Oder?
Ja, ich finde vor allem, generell? Ich finde halt auch immer so ein bisschen ein Argument, wie sehr ist so ein Gästeblock noch fanfreundlich. Also es gibt ja dann auch so Blöcke, die dann so ganz spitz zulaufen, wo du echt so, ja, also
Hamburg ist toll.
Hamburg zum Beispiel, solche Geschichten. Also es gibt so Gästeblöcke, die sind ganz, ganz fanunfreundlich, wo du echt merkst, ey, es wurde in diesem Stand alles geplant und am Ende wurde noch geschaut, wie quetschen wir irgendwo noch Gästefans rein.
Ja, ja.
Und das Gefühl hast du in Freiburg halt nicht. Also hast du zumindest so eine Ecke für dich bekommen, hast ein paar Zaunfahrenplätze, der Block ist in sich so stimmig, das ist schon in Ordnung. Ja, für einen Neubau. Wir hatten ja, glaube ich, mal darüber geredet, welches Stadion wir für einen Neubau ganz okay finden. Und ich weiß noch, dass meine damalige Antwort Mainz war, weil ich gesagt habe, Mainz hat immer noch so ein bisschen für einen Neubau diesen Stil von vier Tribünen. Und deine Antwort war dann Müngersdorfer Stadion.
Ja, klar.
Und ich gedacht habe, was für ein Neubau. Also,
für mich auch eine moderne Arena.
Ja, also dementsprechend, das ist für mich keine moderne Arena, sondern das ist halt ein modernisiertes, altes Stadion. Und ja, in Freiburg merkt man schon, dass es eine moderne Arena ist, die aber zumindest einige Vorzüge hat. Ein Vorzug, würde man beispielsweise denken, ist eine relativ große, coole Heimkurve.
Ich glaube 9000 Leute.
Ja. Aber muss man dann auch sagen, da ist Freiburg schon, kommt schon an seine Grenzen, was dann so eine Mitmachquote angeht beispielsweise.
Ich fand grundsätzlich das Publikum in Freiburg, also so die Leute, die da rumsitzen, es spiegelt auch immer irgendwie so das Bild der Stadt oder generell von den Bürgern, wie ich mir so Freiburger vorstelle, weißt du? Also
ja.
Ich glaube, da war sehr viel Outdoor-Klamotten, also es war sehr, sehr atmungsaktiv im Stadion, sagen wir es mal so. Das war auch in der Heimkurve, da waren irgendwie viele, die nichts mit dem Kurvengeschehen zu tun haben oder auch nicht zu tun haben wollen, hatte ich das Gefühl, oder?
Ja, das ist doch der Punkt. Also was du so meinst, ist, ich hatte auch gerade überlegt, als ich da einmal vom Stadion hergelaufen bin, also ich hatte jetzt keine Sorge um mein Wohlbefinden.
Ja, ich wollte es nicht so sagen, aber ja, so ging es auch.
Sagen wir mal so. Und diese Kurve selber, also Freiburg hat ja, ich fand, wir waren ja relativ früh drin, ich glaube fast eine Stunde vorm Spiel und die haben da ja schon richtig eingeheizt. Also wie ich reinkam, da brannte schon eine erste Fackel.
Hat ja richtig Bock,
ey. Die haben da, also die Kurve hat da richtig das Gefühl vermittelt, dass es ein wichtiges Spiel ist, dass sie das unbedingt gewinnen wollen.
Auch geil, das sind einheitliche weißen Jacken,
die genau, tragen. Genau, dass die Mannschaft das richtig zeigen wollen. Genau, einheitliches Erscheinungsbild, alle in weißer, das sah wirklich gut aus. Man hat da richtig, bin direkt so in diesen Europapokal-Vibe reingezogen worden. Ich so, boah geil, hier ist richtig was.
Fand ich auch, dass sie es gut hinbekommen haben.
Richtig, ich fand es vorher
auch besser als während des Spiels.
Ja, das Vorspiel war richtig gut, aber trotzdem hatte ich die ganze Zeit das Gefühl, ja, diese Kurve, die ist so groß, da oben in der Ecke, da stehen halt Leute, die stehen da, weil das die billigsten Karten sind. Die stehen nicht da, weil die Teil dieser Kurve sein wollen. Das, ja, das hat, also das war, ja. Vorspiel hat das durch diese Einheitsatmosphäre, ist das noch ein bisschen kaschiert worden. Während des Spiels ist das schon aufgefallen, also dass der Stimmungskern da nicht oben bis in die Ecken die Mitmachquote hochbekommt. Das fand ich ein bisschen schade, weil
das, was da im Zentrum abgelaufen ist, das fand ich wirklich überraschend richtig, richtig gut.
Ich fand auch, wenn der Block einfach so halbiert oder geviertelt werden würde, oder wie auch immer, weißt du, wenn der Mob, der da am Start war, hätten die einfach so ein bisschen kleinere Tribüne, wäre das halt eine Top-Kurve.
Ja, genau.
Also die hatten ja wirklich Bock, die hatten Lieder, waren auch top.
Das Problem ist halt, sowas kannst du auch nicht mit Standort oder Stellungsspiel in dem Sinne wegmachen, weil quasi du brauchst ja irgendwo auch diese Wände, die so eine Kurve dann einrahmen, die dann quasi räumlich zeigen, das ist die Kurve, ja. Und wer hier steht, der gehört dazu. Und das klappt halt nicht, weil dieser Bereich ist dann halt zu groß. Und wenn nur die Leute, die da zentral am Werke waren, wenn die so ihren, ja, sagen wir mal so 30-40% kleineren Bereich gehabt hätten.
Dann hätten so mit Heidenheim oder Fürth oder sowas.
Sowas. Ich glaube, dann wäre das richtig, richtig überragend gut gewesen, was da los gewesen wäre. So war es teilweise so ein bisschen verloren auf dieser Riesentribüne.
Ja, ich fand auch so die Fußballatmosphäre an sich, das hatte nicht so diesen Assi-Fußball-Touch. Weißt du, was ich meine? Das ist so ein bisschen.
Aber habe ich nicht vermisst.
Wenn du jetzt so, weil es auch nicht passt dann wahrscheinlich.
Genau, ne? Ich fand, das war sehr, 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 sehr stimmig. Also
fandst du das? Ja, okay.
Ja, ich weiß ja, was mich in Freiburg erwartet. Ich war in Freiburg ja schon mal in der Stadt. Also ich hätte es jetzt komisch gefunden, wenn da die Assis vom Stein rumgelegen hätten. Hätte nicht gepasst. Und deshalb fand ich das absolut stimmig, was einen da dann so erwartet hat. Aber lass uns. Dann, du wolltest ja eben chronologisch sein, dann bleiben wir jetzt auch chronologisch, denn also wie gesagt, Freiburg hat da vorm Spiel relativ gut eingeheizt. Das Ganze hat so einen Dämpfer bekommen, so eine Viertelstunde vor Anschluss ungefähr.
Boah, das war krass.
Es war richtig krass. Ja. Also wir dachten beide, wir trauen unseren Augen nicht so recht, weil ich glaube, wir müssen wahrscheinlich jetzt hier auch ein bisschen mal einmal ausholen, denn nicht jeder wird diese Geschichte, diese Vorgeschichte vom FC Basel im Zusammenhang, die es damals mit der Choreo-Halle gab,
müssen wir nochmal aufholen.
Deshalb müssen wir da einmal, genau, müssen wir einmal reingehen. Es dürfte vor 2 Jahren gewesen sein, glaube ich.
20, ja.
Damals hat sich bei den Young Boys aus Bern das 125-jährige Vereinsjubiläum angebahnt.
Ja.
Nee, das Jubiläum jetzt sich nicht. Der Geburtstag wird sich, ja. Aber das Jubiläum hat sich angebahnt. Zu Gast beim Heimspiel war der FC Basel und dass es bei so einem 125-jährigen Geburtstag eine Choreo gibt, das war jetzt nicht ganz überraschend. Was aber dann überraschend war, dass im Gästeblock kurz vor Anschluss auf einmal das Spruchband kam. Ich glaube, ich kriege das nicht ganz 1:1 hin, aber gespannt auf die IB Jubiläumschoreo, dann schaut mal auf choreohalle.ch. Und auf choreohalle.ch war ein 3D
Rundgang
dargestellt von den Räumlichkeiten der Fanszene von den Young Boys, was quasi dann Ausdruck dessen war, dass der FC Basel sich dort Zugang verschafft hat und
unfassbar viel Arbeit gemacht hat,
sich auf
allen Ebenen.
Sich da scheinbar ein paar Stunden nachts um die Ohren getrieben hat, um diesen Raum zu, ja, ich weiß gar nicht, wie man das macht, videografieren oder 3D abzubilden und sowas alles. Also die haben nur minimalst diese Choreo
so eine Banderole an
die genau, beklaut oder entstellt, indem sie eine Banderole geklaut haben, glaube ich. Ansonsten ging das Ganze einfach nur dahin, dass sie quasi alles abgefilmt haben und ihren Gegner dann so bloßstellen wollten, zu zeigen, dass sie in deren Räumlichkeiten gewesen sind und hätten machen können, was sie wollten, es aber nicht getan haben. War schon sehr, sehr krasse Aktion damals vor 2 Jahren, weil es so ein bisschen diese zweite Ebene, auf denen der FC Basel schafft, seinen Gegner zu demütigen, dargestellt hat. Also da quasi im Stadion zu stehen und dann erst zu offenbaren, dass man quasi bei denen eingebrochen ist und vorher wusste da kein Mensch was von, das war schon recht krass. Ja, und damals ging es halt um die Website choreohalle.ch, wo diese Räumlichkeiten von Bern dargestellt worden sind, was mit Anpfiff, glaube ich, präsentiert wurde. So, und dann haben wir natürlich nicht schlecht gestaunt, als bei dem Spiel SC Freiburg gegen FC Basel, so 10 Minuten vor Anstoß, auf einmal das Spruchband kam, nett hier, aber waren Sie schon mal auf choreohalle.de?
Und wir haben das nur gesehen, sofort den Blick ins Heimpublikum gerichtet, weil da hatte man diese ganze Geschichte natürlich auf dem Schirm. Und Wir haben es auch mitgefilmt, aber wir werden es nicht veröffentlichen. Und es waren natürlich alle an ihren Handys. Jeder andere wird es ja auch so machen, weißt du?
Ja, ja.
Aber du hast so die Nervosität von den Leuten gesehen. Scheiße, da ist irgendwas, was ist da passiert? Und die Seite ging halt nicht. Und alle haben auf ihre Handys geblickt, alle waren am Diskutieren. Und allein diese Situation zu schaffen, das war ja für die schon mal richtig witzig, weißt du? Ja. Und das, damit zu spielen so die ganze Zeit, das ist total absurd, das ist psychisch krank, was sie da veranstalten. Das ist Psychoterror,
ey. Das ist wirklich, also vor allem, wenn der FC Basel irgendwelche Spruchbänder macht, die du nicht in Gänze nachvollziehen kannst, ja, dann malt die natürlich schon der Stift. Also das ist ja wirklich gefährlich, weil die Jungs haben, die treiben einfach immer Schabernack.
Ja,
die haben Bock auf Blödsinn, 100%. Und dementsprechend, wenn du dann da irgendwas nicht ganz direkt weißt, ey, was meinen die, was ist da passiert? Und dann geht dieser scheiß Link choreohalle.de nicht. Also wir haben da ja genauso gesessen und wollten es gerne wissen, aber der ging halt nicht. Da ist jetzt noch nicht ganz nachvollziehbar, ob der zu dem Zeitpunkt noch nicht gehen sollte. Während des Spiels ging er dann auf einmal, aber das war zu dem Zeitpunkt des zweiten Spruchband noch mir zumindest nicht klar. Da kam nämlich doch das Spruchband: Keine Angst, als Mitnützer sind mir auch nicht andere Website interessiert.
Ey, und dann dieses... Dann bist du sauer und liest dann dieses Schwitzerdütsch. Da bist du ja wahnsinnig, weißt du?
Ja, da habe ich auch nur gedacht, boah, scheiße, check ich gerade was nicht? Und dann irgendwann ging halt choreohalle.de, da lief das Spiel aber schon. Und choreohalle.de war dann eine Verlinkung auf die Mutenza Kurve Fotopage. Und auf der Fotopage waren schon die Fotos, was sehr unüblich ist während des Spiels.
Sehr schnell gewesen.
Die Fotos vom Spiel in Freiburg veröffentlicht. Dort waren aber keine Kurvenbilder, beziehungsweise ein Kurvenbild. Und das war nämlich von der kleinen Choreo, die da gestaltet wurde, war recht simpel gehalten. Es war nämlich mit Folien ein Basel 1893 geklebt in blau-rot und dazu wurden so bunte Wurfrollen aus Ober- und Unterrang geworfen.
Sah aber gut aus.
Sah gut aus, war eine simple Aktion. Das Witzige daran war, dass die weiteren Bilder auf dieser Fotoseite offenbart haben, dass diese Choreo offenbar gebastelt wurde in Räumlichkeiten, die der Fanszene vom SC Freiburg zugehörig sind.
Ja, und ich habe dann auch relativ schnell eine Nachricht bekommen von einem Kollegen, der schrieb: Kannst du mir mal das Foto schicken, wo Basel die Verbandsstrafen abschaffen Fahne zeigt, das Spruchband zeigt? Da habe ich auch geschrieben: Das ist nicht von denen, das ist von Freiburg. Weißt du, das siehst du ja auf den Bildern, wie es da so liegt. Und ich gehe mal davon aus, dass es nicht da gefertigt wurde, sondern da nur kurz fotografiert wurde, oder? Glaubst du, da wurde jetzt... Da war's,
na gut, also man sieht schon, dass das da noch nicht ganz fertig war. Also die werden da schon noch ein, zwei Klebesachen gebastelt haben. Klar, also die werden da jetzt nicht den Overhead-Projektor rausgekramt haben und da dann noch angezeichnet haben. Die sind da rein, haben das Ding einmal abgelegt, vielleicht auch hier und da zusammengeklebt und haben die Fotos da gemacht. Aber das Ganze ist scheinbar in den Räumlichkeiten passiert, wo der SC Freiburg eigentlich seine Choreos und Spruchbänder zusammenbastelt. Und dementsprechend wieder mal ein was eigentlich?
Weißt du, an was?
Mir fehlen die Worte, ja.
Weißt du, an was mich das erinnert? Kennst du noch diesen Dagobert? Kennst du den noch?
Ja, klar.
Der immer so Scheiße gebaut hat und so
Banken ausgeraubt hat. Erpresser, ne, oder?
Der hatte immer so die geilsten Tricks, dass auf einmal...
Oder war ein Bankräuber.
Bankräuber war der,
stimmt,
oder
nicht? Ja.
Oder nee, war der nicht Karstadt erpresst mit Bomben und sowas?
Doch, stimmt, war doch Erpresser,
und
ne?
Irgendwas, ja. Der hat immer so ganz verrückte Sachen gemacht mit Treibsand oder so eine Scheiße oder hat sich seinen eigenen kleinen Zugwaggon gebaut oder irgendwie sowas. Der hat so verrückte Sachen gemacht und ich glaube, der ist Basel-Fan und der fährt damit.
Also das ist halt auch so, du hast gerade von diesem Dagobert geredet, der war halt so übertrieben kreativ, dass er seine Kreativität in irgendeiner Weise ausleben musste und deshalb da das Ganze in kriminellen Spuren gemacht hat.
Irgendwer sollte so ein Lösegeldkoffer oder irgendein Erpressungsgeld sollte jemand in so einen Kasten packen, wo so Streusalz drin ist oder so sonst. Irgendwie so ein Kasten war das, oder so eine Mülltonne, irgendwas. Ja. Und dann hat die Polizei das natürlich von allen Ecken observiert, hat aber nicht gemerkt, dass Dagobert sich da unter irgendwie so einen Tunnel gegraben hat und sich das Geld quasi von unten geholt hat. Und die ganze Zeit, 10 Stunden lang haben die diese Tonne bewacht, irgendwann macht's auf, das Geld war schon lange weg. Das ist, so wird Basel das auch machen.
Hammer, ja. Ja, und also genau dieses Gefühl habe ich in Basel manchmal auch. Also da sind Leute, die haben so viel Bock auf kreativ sein, auf Ausleben, auf Ideen umsetzen, auf Blödsinn machen, dass das in solchen krassen Aktionen dann mündet. Man muss schon sagen, wir haben herzlich gelacht.
Die Art und Weise
ist
schon
einzigartig. Die Art und Weise ist schon, also als Freiburg würde es mich jetzt schon irgendwo auch anficken, aber andererseits, es ist ja eigentlich überhaupt nichts passiert.
Ja, und das ist das, was mich wahnsinnig machen würde. Ja,
das ist diese krasse, diese Meta-Ebene, ja, darf man, glaube ich, sagen, die auf der Basel da spielt, dass Freiburg so ein bisschen sagen muss, ja, okay, aber irgendwie ist, also, die haben überhaupt nichts in der Hand, wo man jetzt was gegen sagen kann. Also,
die haben halt nur bei uns die Choreo gemacht.
Ja, die haben halt die Choreo bei uns gebastelt. Wobei, das letzte Thema, das ist für uns allerdings, muss man auch sagen, noch ungeklärt. Oder ich weiß nicht, ob du da mittlerweile im Bilde bist.
Nee, ich weiß nichts.
Also es gab ja noch ein drittes Spruchband, das ging, ich habe es jetzt nicht vorliegen, aber es ging thematisch so in Richtung, die Miete liegt im blauen Tresor, glaube ich.
Ja, ja.
Was der blaue Tresor jetzt genau ist, was da drin lag oder ob da was drin lag, entzieht sich unserer Kenntnis, aber die Aktion war auch so in Gänze schon rund und hat zu unserer Abendunterhaltung auf jeden Fall herzlich beigetragen.
Ansonsten Basel sehr solider Auftritt, also ein klassischer Basel-Auftritt, würde ich sagen, ne? Viele Leute, die da am Start waren. Ja,
wobei ich muss sagen, ich fand Basel gut, war ein wirklich starker Auftritt, aber ich habe nicht gedacht, also mit den Plätzen Höhe Mittellinie, dass Freiburg da so gut das Level halten kann. Also das fand ich schon wirklich überraschend. Ich fand, Freiburg hatte richtig, richtig gute Phasen, wo man von Basel auf der Mittellinie nichts mehr gehört hat. Und ich habe auch zum ersten Mal so dieses Freiburger Liedgut mal so in Gänze wahrgenommen.
Ja, stimmt.
Fand
ja,
ich
ja
wirklich stark. Also ja, finde ich immer zu, unfair zu sagen, es überrascht mich, weil ich habe nicht das Gegenteil erwartet. Aber man kennt es halt nicht. Also jeder, der quasi in der Bundesliga die Grounds nur hat, weil er auswärts fährt, das ist ein anderes Erlebnis. Also da mal auf der Haupttribüne zu sitzen und sich dann die Kurven anzuschauen und da dann eine mehr oder weniger neutrale Perspektive zu bekommen, das ist was völlig anderes, als dann aus dem Gästeblock mal so 5 Minuten irgendwie aus der Heimkurve beschallt zu werden, wenn es überhaupt mal was rüberkommt. Ist schon echt ein ganz anderer Spielerlebnis. Und ich freue mich sehr, dass ich diesen hatte, denn das hat mein Bild von der Kurve da beim SC Freiburg doch extrem positiv beeinflusst, muss man schon so sagen.
Ja, und ich mag diesen Stil von Basel, wieder so einen Spieltag runterspielen. Auch erstmal, dass sie eine Stunde da durch den Regen laufen müssen,
sich
nass regnen lassen müssen, alle in Schwarz und dann dieser Stadionauftritt, super melodiös alles. Die haben einfach, die geben ihrer Sache einfach so einen krass eigenen Stempel und das kann man einfach nur feiern.
Die schweben halt so ein bisschen über den Ding.
Ja, das ist
also Basel hat immer so dieses Flair von Untouchable.
Ja, ja
so.
Und auch dieses, was so außerhalb abläuft. Auch die haben diesen Saal 12, wo dann irgendwelche Theaterstücke aufgeführt werden oder sonst
was. Hast du die DVD diese Woche nochmal geguckt?
Die machen die gestalten die Ultra für sich ja so krass facettenreich und auf Straßenebene spiegelt sich ja auch diese kreativen Aktionen, weißt du? Das bringen die auch bei irgendwelchen Angriffen zustande, dass alles richtig krass durchgeplant ist und dass niemand da rechnet, dass die auf einmal jetzt 6 Kilometer zurücksprinten und eingemobbt werden oder sonst was. Das ist schon.
Also dieser Gedanke, dass da Mittwochs Theater ist und Donnerstags Acker, ist schon witzig, ne?
Das ist auf jeden Fall, ja, Basel ist wild. Aber macht Spaß, sich sowas anzugucken, FC Basel sich anzugucken, macht einfach Spaß.
Ja, absolut. Wobei, das wusste ich vorher schon, aber dass man auch vom SC Freiburg da so gut unterhalten wird, das hätte ich nicht gedacht.
Ist Pyrotechnik eigentlich erlaubt bei Freiburg? Weißt du da was? Hast du da eine Ahnung, ob die Pyrotechnik erlaubt haben? Oder?
Ja, das hat tatsächlich den Stadionbesuch etwas geschmälert. Also diese unsägliche Stadionsprecherin, die da wirklich jede Fackel mit einer eigenen Durchsage bedacht hat, bedenken musste, ich weiß es nicht, aber das kann ja nicht nur für uns nervig sein, wenn da, also man muss ja dazu sagen, die Freiburger Kurve hat mehr oder weniger 80, 90 Minuten durchgefackelt und auch bei den Gästen brannte hier und da mal was und die hat wirklich jede einzelne Fackel mit einer Durchsage bedacht und die Sache ist halt, ich glaube, die hat es nicht neu durchgesagt, wenn es durchgehend dann brennt war, also manchmal war es dann irgendwie so, dass so 3, 4, 5 Minuten am Stück irgendwas gebrannt hat, weil dann was Neues ging, aber sobald einmal alles aus war und dann wieder neu, dann kam die Durchsage wieder neu. Die hat davon Spielabbruch und Punktabzügen und weiß nicht, was die da alles erzählt hat. Also der Schiedsrichter, der hat es überhaupt nicht gejuckt. Der hat nicht einmal in die Kurven geguckt. Also das hat überhaupt keinen Impact aufs Spiel gehabt.
Meine Sitznachbarn waren empört. Die waren richtig sauer.
Das die Stadionsprecherin.
Dass da so viel gezündet wurde.
Ach so.
Und da waren die auch so richtig, war so eine rege Diskussion, so nicht so nebeneinander, sondern es haben quasi alle auf einmal so über die Stufen quasi, also über die Reihen geredet, weißt
ja
du? Aus Leuten, die sich gar nicht kennen und haben sich auch dann erzählt, also dass im Arsch reingeschmuggelt wird. Dann habe ich auch meinen Senf dazu gehabt und gesagt, das stimmt. Die waren richtig, richtig sauer. Wie kriegen die das da rein? Das gibt's doch gar nicht. Und
ich verstehe das nicht, dass sich da Leute wirklich fragen, wie die das da reinkriegen, weil jeder war doch auch schon mal in so einer normalen Stadionkontrolle und nicht in Gästeblockkontrolle. Oder?
Ja.
Also, sorry, wurden wir kontrolliert?
Rektal.
Also,
ist doch kein Problem. Oder nicht?
Ich wurde gar nicht kontrolliert, fällt mir gerade.
Wurde gar nicht kontrolliert. Nee, guckt dann, ja, so ist das Zeug da reingekommen, ey. Naja, wir sind dann ja noch die Nacht zurückgefahren und inspiriert davon, ich habe eigentlich die ganze Zeit nur überlegt, was man so auch für Schabernack treiben könnte. Das inspiriert einen ja auch so zu überlegen, was könnte man, was gab es noch nicht?
Aber, Inspiration für Schabernack.
Ja, Inspiration für Schabernack.
Ja, absolut. Ja, ich habe auch lange darüber nachgedacht und ich habe dann auch noch lange darüber nachgedacht, wie ich mein Wochenende ausklingen lasse. Ich bin dann am gestrigen Sonntag, habe ich noch ein zweites schönes Spiel diese Woche, eigentlich sogar zwei weitere, denn ich war in Belgien. Ich habe mal wieder ein bisschen Pommes-Content mitgebracht. Bin nach Denderlöw gefahren, wo der FCV Dender seine Heimspiele austrägt.
Denn da lebt der Sport.
Hab vorher noch Wanze geguckt.
Gut, nee, das ist mir zu einfach, da sage ich gar nichts zu.
Ehrlich?
Ja,
das ist dir zu einfach jetzt. Ja. Wanze liegt auch recht schön. Wanze liegt richtig auf der Lauer, auf der Mauer. Da war alles vollgeparkt. Ist scheinbar so eine Wanderregion, weil da direkt ein Fluss herführt, nämlich die
Wanze.
Mars. Was war das denn jetzt hier? Die Wanze, ey. Naja, okay, ich gebe den zweiten Versuch. Dann sind wir nach Denderlöw gefahren und da fließt ein Fluss durch und das ist der?
Dender.
Richtig. Der Dender fließt durch Denderlöw. Ansonsten ist aber nicht viel los in Denderlöw. Also das war eins der trostlosesten Erstligaspiele, die ich je gesehen habe.
Das ist wegen der scheiß Denderkultur.
Hä?
Genderkultur.
Oh.
Zu weit weg?
Wow.
Okay.
Hm. Wow. Mm. Ist schon. Hm. Du hättest es in den Verb packen müssen. Da wird gedendert.
Ja, scheiße.
Das wäre witzig. Okay. Dann hätten die Leute gelacht.
Naja. Da wird gedendert, oder?
Da wird gedendert, ja. Also an sich, ehrlich gesagt, wurde da nicht viel gedendert, weil von den knapp 2000 Zuschauern kamen...
2000 waren da nur?
Ja, 2000 Zuschauer. Wenig, also Erstligaspiel 2000 Zuschauer. Ich glaube, weiß nicht, was da reinpasst. Wahrscheinlich so geschätzt 8.000 bis 10.000, irgendwie sowas in dem Dreh. Sagen wir mal so, um die 8.000 werden da reinpassen. 2000 waren da. Davon würde ich auch fast sagen, die Hälfte aus Lallouvière, nicht ganz, ehrlich gesagt. Also das Spiel war Denda gegen Raal Lallouvière, den Traditionsverein aus Lallouvière, der jetzt...
So geil viele Auswärtsfahrer jetzt haben, ne?
Ja.
Und das haben wir schon mit 40 Leuten gesehen.
Ne? Ich hab in meine Foto-History geguckt und ich habe gesehen, ich habe die vor 4 Jahren, im November 2021, in der 4. Liga gesehen, wie die da mit so einem 40-50 Mann-Haufen hinter einer Bande standen, da war nur Flatterband. Da standen die da, mussten sich in 3 Reihen aufstellen und hatten ein, zwei Schwenker dabei und sind jetzt aber in den letzten 4 Jahren 3-mal aufgestiegen und in diesem Jahr halt in die 1. Liga. Und sind da mit einem, ey, so ein guter Mob, der da mitfährt, das ist echt der Hammer. Wir sind angekommen, da sah der Haufen schon ganz gut aus und dann ist uns später aufgefallen, ja, hier sind ja 2 Hauptgruppen, die Green Boys und die Wolfside. Und Wolfside war noch gar nicht da. Die sind mal wieder zu spät gekommen, gefühlt kommt da eh auch immer wer zu spät bei Lallouvière. Also, verstehe ich, das war schon in Viertliga-Zeiten so, dass die es nicht geschafft haben, bei 30 Minuten Anreise pünktlich zu sein. Irgendwer kommt da immer zu spät. Ich habe wirklich von den... Ich würde jetzt schätzen, ich habe so 6, 7 Auswärtsspiele von denen gesehen. Ich würde behaupten, bei maximal einem waren die pünktlich. Okay. Wenn überhaupt. Ich könnte mich gar nicht erinnern, bei welchem die pünktlich gewesen sein sollen. Also alle, dass alle dann drin waren. Also Wolfside kam dann später dazu, so irgendwie 15. Minute waren die auch da. Und danach sah das Mob also wirklich, wirklich krass aus. Beide Gruppen ja komplett im schwarzen Einheitsoutfit. Der Verein ist grün-weiß, dann dieses Schwarz dabei. Das sieht schon echt massiv aus, was dann da veranstaltet wird. Ja, dazu einen Überhänger von Paganese.
Pagani.
Den Fans von Pagani.
Ja.
Ist Pagani da auch? Nicht Pagano?
Ja, okay, Pagani.
Ich weiß nicht, ob da ein großer Besuch da war. Auf jeden Fall war dieser Überhänger sehr, sehr riesig. Den habe ich so in der Form noch nie gesehen.
Dann weiß man auch schon, dass in Belgien irgendwas anders läuft, wenn die mit Italienern befreundet sind, ne?
Ey, und ganz, ja, das sowieso, aber auch ganz kurios. Also, was stellst du dir da für einen Überhänger vor, wenn du ihn jetzt nicht kennst?
Wenn ich ihn jetzt nicht kenne, ja gut, dann.
Kennst du den?
Also, nee, ich kenne ihn nicht. Also meine ehrliche Antwort wäre natürlich jetzt, es wird was anderes sein, aber so ein Doppelhalter ähnlich.
Doppelhalter ähnlich und so, was sagst du so zum Motiv? Was würdest du darauf erwarten?
Auf diesem Motiv erwarte ich eine Jahreszahl. Da erwarte ich zum Beispiel drauf, die sind seit 20 Jahren befreundet und dann ist da in der Mitte eine 20 und außen sind noch so zusammengeschmückte Logos oder so.
Ja, oder ich hätte auch viel mit so Lorbeerkränzen und sowas gearbeitet.
Ja.
So in die Richtung, ne?
Oh, schön.
Das ist das Logo. Ja, also ich habe Stü gerade den Überhänger gezeigt. Also wer jetzt gar kein Bild vor Augen hat, der hat vielleicht das Gruppenlogo von Ultras Bochum vor Augen.
Ist sehr ähnlich.
Das sieht schon super, super ähnlich aus. Also es ist wirklich so ein Typ mit Sonnenbrille, dazu in diesem Fall der Schal ins Gesicht gezogen. Drauf steht SU, was für Street Urchins steht, also die Straßenbengel aus Pagani.
Straßenbengel wäre in Deutschland geiler Name, ne?
Straßenbengel?
Ja.
Also eine völlig untypische Fahne für eine italienische Gruppe, deshalb, ich musste auch gestern beim Spiel so wirklich erstmal recherchieren, ob das denn die Italiener sind, wo sonst im Normalfall dann nur irgendwie, ja, Paganese oder 1800 irgendwas noch beistehen würde. Ansonsten, ja, La Luvia jetzt zum x-ten Mal gesehen, muss man echt sagen, ist mit Abstand das Beste, was man sich in Belgien reinziehen kann, würde ich behaupten. Das war in den letzten Jahren der Unterklassigkeit sowieso so. Jetzt spielen sie in der ersten Liga, auch wenn dieses Spiel da am Sonntagabend gestern nicht wirklich Erstliga-Flair hatte. Aber dieser Mob, den die da zusammen haben, es ist so, so krass, wenn man sich überlegt, wie die sich entwickelt haben, was die da jetzt mobilisiert bekommen, innerhalb von 5, 6 Jahren.
Fast so eine Block-U-Geschichte.
Ja, es ist also wirklich, also ich würde sagen, die waren da gestern mit bestimmt fast 500 Gästefans. Das sah schon echt massiv aus. Ist aber dann auch so ein vielleicht so ein bisschen die italienischen Einflüsse. Es hat keine Hochs und Tiefs gegeben. Also es war wirklich über 90 Minuten so ihren Stiefel durchgezogen. War ganz witzig, weil die haben dann so diesen französischsprachigen Support-Stil gehabt, gleichzeitig aber mit diesen italienischen Einflüssen. Also das war schon nichts Besonderes. Und auf der anderen Seite hast du dann so ein paar Fans von Denda gehabt, die da auch ihre eigene Kurve hatten, die dann da teilweise alle mal nach links, 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 weißt du, diesen EMs. Darauf haben die dann da teilweise das gesungen. Also ein unfassbarer Gegensatz an Kurven, die da direkt nebeneinander auch standen. Also das war schon ganz amüsant. Das war so meine Sonntagsabendsunterhaltung. Spiel 0-0. Das war nichts Besonderes, ehrlich gesagt. Und wird mir jetzt auch nicht lange in Erinnerung bleiben. Aber für so eine Sonntagabendunterhaltung war es ganz, ganz gut. Und wie gesagt, La Luvia kann man sich immer reinziehen. Sind auch ganz gut gestartet. Sieht nach Klassenerhalt aus. Für Denda nicht unbedingt. Die haben jetzt nach, ich glaube, 9 Spielen 3 Punkte. Ja, also bin übrigens hingefahren, irgendwie in dem Gedanken, dass ich die erste Liga in Belgien voll machen kann. Und dann ist mir aufgefallen, ja, mir fehlt ja jetzt doch noch einer.
La Luvia.
La Luvia hat ja neu gebaut, war ich ja noch nicht. Ja, dementsprechend wird mich der neue Ground von La Luvia vielleicht dazu bringen, dieses Jahr die Liga wieder zu vervollständigen. Schauen wir mal. Ansonsten war der Sonntag erstmal abgerundet mit ordentlich Fritten im Bauch und 2 neuen Grounds im Gepäck. Ging es dann zurück nach Lippstadt.
Welche Soße gab's?
Also wir waren zu zweit unterwegs und haben uns eine Familienpommes geholt. Und Familienpommes heißt in der Fritteuse normalerweise, die legen ja so ein Tuch, wie heißt das, Papier?
Das
heißt
nicht
Unterlegpapier. Ist ja kein Papier. Das ist Unterlegpapier halt. Legen die da hin und schippen dir da dann ordentlich Fritten drauf, so viel wie die glauben, dass man nicht schafft. Wir haben es zu zweit geschafft und wir haben uns Brasil, Samurai und eine normale Mayo dazu gegönnt.
Ja, okay.
Und wir haben es geschafft. Haben es gut weggeschafft.
Klingt ja ordentlich.
War absolut, absolut solide Leistung, würde ich sagen, an allen Ecken. Und die Zerro wegen den Kalorien natürlich.
Natürlich. Ne? Dann können wir jetzt hier guten Gewissens die Folge verlassen, oder?
Ich würde sagen, guten Gewissens können wir...
pickepackevolle Folge. Ja, kurz vor Toreschluss hier, wir haben noch eine kleine Neuheit, die wollen wir aber gar nicht so massiv bewerben. Sind ja wahrscheinlich eigentlich schon abgesprungen jetzt hier, denn wir...
Eigentlich ganz clever, jetzt noch was zu sagen,
wahrscheinlich
schon die Hälfte weg ist.
Da hast du noch so ein paar am Ende, die hören dann noch
nur
zu.
Nur die echten Witzkids
hören zu. Die waren. Nicht die den Podcast missbrauchen als Plattform. Nein. das ist verboten hier. Wir bieten Aufruhr in der Twitz-App an. Ab sofort quasi.
Ab sofort.
Also wir wissen aber nicht, ob es klappt.
Ja, genau. Wir sind noch nicht ganz überzeugt, dass unsere Strukturen dafür schon reichen. Wir haben volles Vertrauen in unseren Programmierer, der sich dann notfalls darum kümmern wird, wenn irgendwas nicht funktioniert, weil wir irgendwie irgendwas quatschig eingegeben haben. Aber in der Twitz-App wird es ab sofort in der Rubrik Podcast, der Button, den gibt es ja schon die ganze Zeit in der Mitte, wo man bisher Dwitz hören konnte. Bisher konnte man Dwitz aber ganz normal über Spotify dort hören. Und dort gibt es jetzt 2 Möglichkeiten, nämlich zum einen Aufruhr zu abonnieren. Das wird wie bisher auch 4 Euro kosten. Mhm. Und dann bieten wir auch noch das Paket an, dass man Dwitz ab 0 Uhr hören kann. Also nicht mehr ab 20 Uhr, sondern ab 0 Uhr. Dann sind wir bei 5,50 Euro. Die beiden Möglichkeiten gibt's.
Und wir gucken mal, ob das funktioniert. Also wenn ihr das jetzt abschließt, das Gute ist, es ist direkt bei uns. Da können keine irgendwelche Kosten entstehen oder sonst irgendwas. Das haben wir
keine
alles.
Daten abgefischt werden.
Das haben wir alles in der Hand. Der Gedanke gefällt mir sehr, sehr gut. Aber ja,
ja, also es gab
wir bräuchten so einen, der es mal testet.
Genau, es gab in der Vergangenheit ein, zwei Sachen. Zum einen haben wir das bisher ja über Partner gemacht und wie ihr euch denken könnt, wollen die auch von irgendwas leben. Das heißt, die schöpfen Geld ab. Wir versuchen das bei uns zu behalten, um mehr zu haben. Das darf man, glaube ich, so ausdrücken. Und zum anderen gab es auch hier und da mal Anfragen an uns, irgendwas ist schiefgelaufen, könnt ihr das mal kümmern, könnt ihr euch mal darum kümmern. Und wir haben immer gesagt, es tut uns sehr leid. Also auch wenn ihr unser Abo gebucht habt, ihr habt einen Vertrag mit Steady oder mit Spotify abgeschlossen.
Ja, das hat mich immer. Die sind beide mega gut. Die antworten immer mega schnell, aber trotzdem finde ich es viel geiler, wenn ich sagen kann: Ja, klar, es ist ja meins, ich helfe jetzt eben. Ja,
genau. Das
finde ich
viel geiler. Dafür haben wir einen Programmierer, der sich da hinsetzt und sagt: Jo, das kriegen wir gefixt. Also, wir versuchen das so ein bisschen auf, nicht auf komplett eigene Beine zu stellen, aber dass wir zumindest auch ein eigenes Bein haben in dem Thema. Dementsprechend, also wer Bock hat und schon immer gesagt hat, ich würde das gerne hören, aber ich habe keinen Bock auf Spotify und Steady ist mir auch zu kompliziert. Ab sofort gibt es Aufruhr und Dwitz ab 0 Uhr in der Dwitz-App.
Wir geben da unser Bestes. Wir wollen auch gucken, ob wir Einzelpreise für Interviews aufrufen können, dass man kein Abo abschließen muss, sondern auch einfach nur einzelne Sachen hören kann. Wir bauen das aus. Wir gucken mal, wie es anläuft und wenn das alles so funktioniert.
Also, dann klappt noch nicht alles, verzeiht uns, wenn irgendwas nicht klappt. Es soll nicht zu eurem Nachteil sein, wenn irgendwas noch nicht funktioniert, dann meldet euch. Aber wir hoffen, dass das jetzt so weit ist, dass wir es hier einmal in dieser kleinen Runde verkünden
können. Ein paar Monate Vorbereitung hier.
Ja,
Apple und Google alles klären.
Wir haben ein bisschen dran gearbeitet.
Ja, das kann man nicht mal eben so von heute auf morgen machen. Deswegen freuen wir uns sehr, haben trotzdem ein bisschen Angst vorm Start.
Ja. Also gerne in die Dwitz-App reingehen und darüber abonnieren. Und ansonsten würde ich sagen, jetzt machen wir den Deckel aber auch mal drauf.
Ja, Deckel drauf.
Es war doch schon wieder eine lange Folge.
Ja, wir müssen essen jetzt.
Wir essen jetzt erstmal was und dann gucken wir mal, wie wir diese Woche weitergestalten. Also in jedem Fall freuen wir uns, wenn ihr am Freitag bei Aufruhr dabei seid oder am Wochenende am Sonntagabend bei YouTube.
Wir machen so eine Dwitz-Reaction, ne? Im Anschluss
hier. Ja, wir sind ja bei Daniel live dabei.
So.
Tschüss, schöne Woche. Ciao, ciao.